Ich habe heute einen meiner absoluten Lieblingsgäste im Studio, den Ronald Peter Stüffele. Servus, Ronny.
Servus, Nico, grüß dich.
Partner, Fondsmanager von Incrementum, Goldexperte, Geldexperte. Hast jahrelang vor der Inflation gewarnt, jetzt ist sie endlich da. heute reden wir über die ganz großen Themen, weil das ist wirklich wichtig und interessant und auch etwas, mit dem wir jetzt schon seit vielen Jahren beschäftigen. Ost gegen West, ja, Gold gegen Papier, natürlich auch Bitcoin. In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt's gleich 5% Rabatt. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Fangen wir auf der physischen Ebene an. Der Gold Report, an dem ich auch wieder mitgearbeitet habe, ist gerade erschienen, 400 Seiten dick. Und ihr beschäftigt euch auch damit, wo das Gold eigentlich liegt, wo es eigentlich hinfließt. Mhm. Ja, die, so quasi die physische Basisebene unseres Geldsystems. Was siehst du da?
Das war mir ein wirkliches Anliegen, dieses Thema aufzugreifen, weil wir in der westlichen Welt eigentlich nach wie vor glauben, dass der Goldpreis in erster Linie in Zürich, in London, in New York gemacht wird, ja. Wenn man sich aber wirklich die Märkte anschaut, dann erkennt man schon, dass mittlerweile die Musi eigentlich in den Emerging Markets, ja, speziell in Asien spielt. Ja. Also 48% der Konsumentennachfrage kommt allein aus China und aus Indien. China und Indien haben in den letzten 20 Jahren ca. 35.000 Tonnen Gold importiert. Und ich glaube, diese Wachablöse, die ein bisschen zu beschreiben, jetzt nicht nur eben, wo die Nachfrage der Notenbanken hingeht, letztes Jahr neues Allzeithoch, was die Goldnachfrage seitens der Notenbanken betrifft, auch hier, die westlichen Player sind eigentlich komplett irrelevant, die großen Käufer sind eben in Indien, im asiatischen Raum, im arabischen Raum.
Weil aber die westlichen Notenbanken auch schon sehr viel Gold haben im Vergleich.
Genau. Also sie haben zumindest ihre Verkaufsprogramme beendet, kaufen aber jetzt nicht wirklich zu, bis auf Polen, bis auf Ungarn beispielsweise. Aber ich glaube, einerseits mal, was die Notenbanknachfrage betrifft, dann aber auch, was die Investorennachfrage betrifft, was die Konsumentennachfrage betrifft und auch, was die Handelsinfrastruktur betrifft, ja, geht eben der Goldmarkt immer mehr von West nach Ost. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man da vielleicht ein bisschen von seinem hohen Ross runterkommt und mehr bisschen rüberschaut in die anderen, Ecken dieser Welt. Und wir schreiben, naja, es ist im Endeffekt ein Showdown zwischen den saturierten, etablierten Nationen und den Emporkömmlingen. Und diese Emporkömmlinge werden immer selbstbewusster. Seit 2021 haben beispielsweise die BRICS-Nationen auf Kaufkraftbasis haben sie ein höheres BIP, eine höhere Wirtschaftsleistung als die G7-Nationen. Das heißt, dieses Selbstbewusstsein basiert eigentlich auf dem auf der wirtschaftlichen Prosperität. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass da sehr, sehr viel Gold hinfließt. gibt ein sehr schönes Zitat von James Steele, der sagt, Gold goes where the money is. Und der beschreibt ja ganz schön, dass zwischen den Weltkriegen sehr, sehr viel Gold in die USA geflossen ist. Mhm. Die Amerikaner hatten eigentlich zum Zeitpunkt des Bretton Woods Agreements 1944 hatten sie 20.000 Tonnen Gold. Dann ist es nachher sukzessive eigentlich nach Europa geflossen. Deutschland ganz klar, Wirtschaftswunder etc., der Aufbau Europas. Dann in den 70er, 80er Jahren verstärkt nach Japan und auch in den arabischen Raum. Und jetzt eben, wie gesagt, 35.000 Tonnen allein in den letzten 20 Jahren nach China und nach Indien.
Es ist auch deswegen erstaunlich, weil das Beispiel, das du mit Amerika gerade gebracht hast, ja, ich meine, das war auch die Zeit, in der auch die USA ihre absolut beste Zeit hatten. Also so die Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs bis eben eigentlich Bretton Woods, ja, also Ende von Bretton Woods in den 70er Jahren, das war ja auch die Zeit, an die heute alle sich zurückerinnern. Und das war offenbar auch die Zeit, in der trotzdem, gut, Europa war völlig zerstört, Deutschland war völlig zerstört und das Wachstum und der Aufbau ging wahnsinnig schnell. Ich glaube, es ist wichtig, einen Blick darauf zu werfen, durchaus auch aus Bitcoin-Perspektive, weil wir haben hier mit Gold die einzige Konstante in der Weltgeschichte, an der wir uns orientieren können. Also das gab es bei den Inkern, das gab es bei den Ägyptern und bei 5000 anderen Zivilisationen, die wir schon alle vergessen haben oder gar nicht wissen. Ne? Und in der Neuzeit, Bank of England etc. und jetzt eben die Amerikaner und die Chinesen. Also du sagst, das Gold geht dorthin, wo das Geld ist. Das heißt, du redest aber gar nicht so stark von den Staaten und von den Notenbanken. Wir reden eigentlich von der Wirtschaft und von den Menschen, die das kaufen als Absicherung, als Wertspeicher, als Schmuck, der aber eigentlich auch als Wertspeicher gedacht ist.
Genau. Also ich glaube, generell fließt Gold immer dahin, wo wirklich reale Wertschöpfung passiert, ja, wo die Wirtschaft prosperiert. Wo die Sparquoten hoch sind. Und ich meine, China und Indien, ja, wissen wir alle, dass das natürlich für die globale Wirtschaft ganz wichtige Märkte sind. Aber generell, wenn man sich die Schwellenländer anschaut, ja, die Dimensionen, das sind 87% der Weltbevölkerung, 76% der gesamten Landfläche, 44% des globalen BIPs, 76 des BIP-Wachstums, 76% der letzten 20 Jahre. Das heißt, dort hat wirklich Wachstum stattgefunden und es sind auch 76% der weltweiten Devisenreserven. Also diese Märkte sind ganz, ganz essentiell. Ich glaube, wie gesagt, oft sitzen wir da ein bisschen am hohen Ross, wenn man dann vielleicht einmal nach China reist. Ja, ich war aufgrund der Pandemie jetzt schon länger nicht mehr in Shanghai, möchte aber heuer noch zu einer Konferenz dorthin fahren. Wenn man in Mumbai ist, ja, wenn man in Dubai ist, dann sieht man, das sind schon immer wichtiger werdende Märkte. Ja? Und das sind auch Märkte. Ich habe jetzt am Wochenende zufällig einen ehemaligen Kollegen aus der Bank getroffen, der jetzt in Dubai lebt. Der macht sehr, sehr viel Business in Saudi-Arabien. Er sagt, es ist unglaublich, was sich in diesem Land tut. Ja?
Was tut sich in Saudi-Arabien?
Wie durchdigitalisiert dieses Land auch ist. Ja? Wie rasch sich dieses Land auch öffnet. Ja? Ich glaube, Saudi-Arabien ist natürlich, wenn man jetzt zurückgehen in Richtung Geldsystem, ist Saudi-Arabien natürlich ein ganz zentraler Player, Stichwort Petrodollar. Und wenn man sich vielleicht auch anschaut, wie der Symbolcharakter des letzten Besuches, ja, es war der erste große Staatsempfang für einen chinesischen Präsidenten im arabischen Raum eigentlich. Und wenn man das vergleicht, ja, mit dem Empfang für Joe Biden, als er versucht hat, damals so die Beziehung ein bisschen zu kitten, wo es diesen Fistbump gab, ja, und die ganze Welt hat eigentlich nur darüber gesprochen, wie sich jetzt Biden aufgrund der ganzen Khashoggi-Affäre da verhalten wird. Wenn man das vergleicht zum Symbolcharakter von diesen Treffen zwischen MBS und Präsident Xi Jinping.
Also MBS ist Mohammed bin Salman, der Kronprinz und de facto Ruler von Saudi-Arabien. Ja.
Da sieht man schon, dass diese große zentrale Allianz zwischen den Amerikanern und Saudi-Arabien ordentlich zu bröckeln beginnt, ja, und dass es da eine ganz klare Annäherung gibt, ja, zwischen Saudi-Arabien und China. Die Saudis sind für 16% aller Ölexporte verantwortlich. Ja, sie sind der maßgebliche Player in der OPEC. Also sie sind geostrategisch eine wichtige Nation. Und wir haben zuletzt eben viele Dinge gesehen, die schon zeigen, dass sich da im großen Bild wahnsinnig viel verändert. Ja, die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran beispielsweise, ja, die eigentlich maßgeblich von den Chinesen eingefädelt wurde. Und das geht eigentlich alles unter dem Überthema De-Dollarization, mit dem wir uns schon sehr, sehr lange beschäftigen. Und ich denke schon, dass eigentlich 2022 mit den Sanktionen gegen Russland 300 Milliarden an Währungsreserven wurden de facto eingefroren, als wertlos gestrichen. Ich glaube, da haben dann schon viele Nationen, die eher die Realpolitik spielen, haben dann schon gesehen, was das Playbook der Amerikaner ist, ja, und wollen sich insofern massiv diversifizieren, wollen ihre Verflechtungen mit anderen Nationen intensivieren. Und ich glaube, insofern ist dieses Thema De-Dollarization, das du schon seit einigen Jahren auch schreibst für unseren Gold Report, das ist wirklich im Mainstream angekommen.
Also es ist im Mainstream angekommen, weil auch jetzt eben ein Soltan Posa, der früher bei der Credit Suisse war, darüber schreibt und das wird auch immer wieder, und das, du siehst das auch in den Medien, weil wir jedes Mal, wenn es im Mainstream aufschlägt, dann rücken immer die treuen Ökonomen aus und schreiben, naja, das ist alles nicht so schlimm. Aber auch auf einer Basis, die stimmt, weil natürlich auch das Verhältnis zwischen den USA und Saudi-Arabien mag schlecht sein, aber man ist schon so stark miteinander verzahnt und so eng miteinander verbunden, dass natürlich das Niveau ist immer noch sehr hoch der Freundschaft. Das ist wie bei Europa auch. Also wir tun immer so, als würden da die Chinesen reingehen und dann ändert sich die Welt so schnell. Und ja, es stimmt. Ein Xi Jinping, ja, geht dem Herrn Kronprinzen wegen einem ermordeten Journalisten nicht auf die Nerven. Das ist dem völlig egal. Ja, das ist, also die autoritären Machthaber fühlen sich untereinander schon wohler. Und es wird dann auch, glaube ich, verhandelt zwischen mit Überwachungstechnologie und so weiter. Nicht, dass die Europäer und die Amerikaner so unschuldig wären an allen, aber das ist nicht der Punkt. Aber was wir jetzt gesehen haben, glaube ich, im vergangenen Jahr, ganz banal gesagt, ist, dass die Saudis ganz offiziell sagen, zum ersten Mal eigentlich, und das war dann der Finanzminister in Davos, beim viel hoch umstrittenen World Economic Forum, hat sich hingesetzt und hat gesagt, sie sind offen, in Zukunft für andere Währungen als den Dollar zu verkaufen. Hat eigentlich zum ersten Mal offiziell diesen Petrodollar-Deal für beendet erklärt. Hat aber gleichzeitig gesagt, also das einzige Beispiel, das er gebracht hat, war lustigerweise der Euro. Wie passt Europa in dieses Bild, diese Situation?
Ich glaube, spannend war, dass Präsident Macron zuletzt ja nach China gereist ist und da versucht hat, und ich, wie gesagt, ich glaube, es war ein Versuch, es wurde auch nicht wirklich gutiert seitens des Westens, da ein bisschen die Fahnen hochzuhalten für Europa, ja, und Europa wirklich als Player zu positionieren. Wenn man das vergleicht mit Annalena Baerbock, die kurz zuvor in China war und eigentlich den bösen Chinesen dann nur die Leviten versucht hat zu lesen und sie ist nicht wirklich ernst genommen worden, dann erkennt man schon, dass da vielleicht die Franzosen Geopolitik besser verstehen und besser spielen, als es die Deutschen tun im Moment. Aber ich glaube nicht, dass Europa da eine große Rolle spielen wird in diesem ganzen Bild. Ja. Also wir sind da irgendwo so in der Mitte, ja, das fünfte Rad am Wagen, so kommt es mir so vor. Und man versucht einerseits natürlich weiterhin viel Business mit China zu generieren. Ja. Man versucht auf der anderen Seite den Amerikanern nicht auf den Schlips zu treten. Also es ist schwierig. Ja. Ich glaube, was jetzt die USA und Saudi-Arabien betrifft, mir kommt es ein bisschen so vor wie eine Ehe, die einfach nicht mehr funktioniert, ja, die ein bisschen zerrüttet ist, ja, wo man sich immer weiter voneinander entfernt, wo aber schon noch natürlich viel, im Englischen würde man sagen, at stake ist, ja, also wo es noch viel einfach an gemeinsamen vor allem finanziellen Interessen gibt. Ja? Man hat dann halt vielleicht das gemeinsame Haus und da die Ferienwohnung und was macht man eigentlich mit den Kindern und was macht man mit dem Hund? Also ich glaube, so kommt es mir ein bisschen vor, aber es ist sicherlich, die große Liebe ist nicht mehr da. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich, wie gesagt, zunehmend neue Allianzen, ja, wo plötzlich China und Indien in den BRICS gemeinsam auftreten. Ja, die sind jetzt nicht unbedingt die besten Freunde. Aber
die
so,
hassen sich.
Ja.
Also China und Indien würden am liebsten morgen einen Krieg anfangen, wenn nicht geopolitische Interessen sie davon abhalten würden.
Aber da kommt dann wieder die Realpolitik zum Tragen. Ja. Und ich meine, wir sehen das auch im Hinblick auf Russland beispielsweise. Ja, wer dann halt einfach versucht, diese ganze tragische Situation auch wirtschaftlich zu nutzen, ja, und die russischen
macht ein super Geschäft damit, dass sie das russische Öl umetikettieren und dann uns schicken.
Absolut, ja, absolut. Aber ich glaube generell, Rahim hat das einmal sehr schön gesagt: Geldschöpfung ersetzt Wertschöpfung. Und wenn man ein bisschen so diesen gemeinsamen Nenner von all diesen Emerging Markets Nationen, die komplett unterschiedlich auch sind, ja, was ihre Demografie betrifft. Ja. Beispielsweise vergleichen wir mal China mit Indien. Ja. China war die letzten 200 Jahre das bevölkerungsreichste Land der Welt. Heuer ist China zum ersten Mal seit 200 Jahren das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und wenn man sich die demografischen Entwicklungen anschaut, komplett unterschiedlich. Ja. Aber generell, glaube ich, ist ein wesentlicher gemeinsamer Nenner der Schwellenländer, dass man eben hungrig ist, dass man etwas aufbauen will, ja, und dass da wirklich reale Wertschöpfung stattfindet, während bei uns ist ein bisschen so die Kubanisierung Europas, ja, könnte man jetzt überspitzt sagen. Ja, man versucht eigentlich, den Status quo irgendwie zu verteidigen, aber wirklich hungrig sind wir in der westlichen Welt noch nicht. Ja, und ich glaube, dass diesen Gedanken sollte man sich eigentlich bei allen geldpolitischen und monetären Trends, den sollte man immer im Hinterkopf haben, mhm, ja, dass das Geld, das gute Geld, immer dorthin fließt, wo wirklich reales Wachstum stattfindet, ja, wo etwas aufgebaut wird, wo Sparquoten hoch sind.
Bleiben wir noch ganz kurz bei Saudi-Arabien, weil es wirklich faszinierend ist und weil diese Symbolik schon interessant ist. Also ich habe die Bilder damals auch gezeigt bei mir im Kanal, als Xi Jinping da eingefahren ist und das ist wirklich. Und Trump hat eine ähnlich aufwendige Begrüßung bekommen. Bei beiden war es dann schon wieder schlechter. Also was haben wir? Wir haben einerseits diese Zerrüttung zwischen den USA und Saudi-Arabien. Es gibt das Thema 9/11. Also ein großer Teil der Attentäter waren Saudis. Es gibt Verbindungen zu Saudi-Arabien, die bis heute nicht aufgearbeitet wurden. Und einmal gab es den Fall, dass im US-Kongress ein Gesetz hätte erlassen werden sollen, das besagt hätte, dass man die saudische Regierung auch verfolgen darf für ihre für ein potenzielles Involvement bei 9/11. Daraufhin haben die Saudis offen damit gedroht, Billionen von US-Assets abzuverkaufen, quasi den Dollar in eine Hyperinflation zu schicken. Man darf ja nicht vergessen, dass die Saudis auch einen gewissen Hebel hier haben. Dann haben die Amerikaner angefangen mit Fracking und quasi sind zum größten Ölproduzenten der Welt aufgestiegen und haben quasi den Saudis Wind aus den Segeln genommen. Aber eine Sache, die ganz entscheidend ist, über die Soltan Pozsa auch schreibt, ist ein bisschen auch diese Gefühlsebene. Die Amerikaner behandeln wahrscheinlich die Saudis immer noch wie die Emporkömmlinge eben, während die Chinesen und die Russen ihnen auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Und das hätten sie gerne. Mhm. Und die Symbolik ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ich meine, 1944 ist Roosevelt, hat eben den König, wie heißt der Alte?
Bin Il-Saud.
Ja, genau. Ja. Trifft den auf dem Flugzeugträger. Genau.
Ja.
Und schenkt ihm seinen Rollstuhl, mhm, und schenkt ihm auch ein Flugzeug. Ja? Und da gibt es nämlich die Story mit Churchill, als Churchill das erfahren hat, weil Churchill war damals der abgegeben hat, also das britische Empire war damals an der Abgeberolle, ist er total in Panik geraten und ist sofort nach Saudi-Arabien geflogen und hat versucht, die Situation zu kitten. Und er hat gesagt, ja, wir schicken dir den ersten neuen Rolls Royce, sobald er fertig ist. Das hat er aus der Hüfte geschossen. Und dann schickt er den Rolls Royce mit dem Lenkrad auf der rechten Seite. Und rechts ist im muslimischen Raum die schmutzige Seite. Mm-hmm. Da sitzt du nicht. Mm-hmm. Also das war eine Beleidigung.
Yeah.
Ja. Und das hat er aber nicht gecheckt. Ja, weil sie hatten noch nicht, die andere Version hatten sie noch nicht. Und wenn ich jetzt die Lenkradseite vertauscht habe, bitte schreibt es mir in die Kommentare und sagt es mir, wenn ich da, aber es war auf jeden Fall auf der falschen Seite aus Sicht eines Muslimen. Ja. Und damit war die Geschichte, war der Drops gelutscht quasi. Also vielleicht sind diese Beziehungen, ich meine, China hat ja auch ganz offen, um wieder in die Jetztzeit zurückzukommen, er hat ja auch nicht nur mit MBS geredet, sondern mit den ganzen Golfländern und hat ja auch gesagt, wir kaufen so viel Öl, das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Ich glaube, also ganz spannend vielleicht, also ich kannte diese Geschichte nicht, aber es passt eigentlich sehr gut. Und wenn man sich anschaut, beispielsweise unter Donald Trump, wo ging seine erste Auslandsreise hin? Nach Saudi-Arabien.
Ja.
Und er wurde, da gab es ja diesen Säbeltanz und so weiter, ja, das war wirklich ein großer Empfang.
Das Bild mit dem komischen Orb in der Mitte, was aussieht wie bei Herr der Ringe, das gab es damals auch noch. Ja?
Also ich glaube, wenn man vielleicht einen Schritt zurückgeht, ist natürlich auch die Qualität dieser Beziehung hat natürlich auch mit der Ölförderung zu tun. Ja? Wir wissen, dass die Amerikaner natürlich jetzt mit der ganzen Fracking-Revolution hatten sie dann schon auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, weil sie gesagt haben, okay, die Abhängigkeit von Saudi-Arabien ist nicht mehr so groß. Ja. Wir sind jetzt eigentlich energy independent. Man sieht jetzt aber auch langsam, ja, dass beim Fracking eigentlich das Peak wahrscheinlich überschritten ist. Ja. Dass die großen Felder, die sind eigentlich weitgehend leer. Mhm. Also insofern, das würde, glaube ich, dafür sprechen, dass man da wieder versucht, sich ein bisschen mehr anzunähern, weil man einfach verdammt abhängig ist, ja, von billigem Öl. Und wir haben es auch gesehen, die OPEC zuletzt mit zwei Produktionskürzungen, die Saudis zuletzt komplett alleine haben sie 1 Million Barrels pro Tag gekürzt, ja, haben das auf ihre eigene Kappe quasi genommen. Und das dient natürlich auch dazu, diese ganzen gigantomanischen Projekte in Saudi-Arabien zu finanzieren. NEOM beispielsweise, ja, und dann diese ganzen Tourismusprojekte, die unglaublich sind von den Dimensionen her. Und ich würde mir das wirklich gerne auch alles mal vor Ort anschauen. Ja.
Ich glaube, das ist die Idee dahinter, dass sie Sachen machen, die sich andere Leute gerne vor Ort anschauen würden, weil das sind dann Touristen. Ja.
Und da glaube ich schon, dass die Chinesen auch ganz, ganz bewusst diese Karte jetzt spielen und einfach eben, was diese ganzen bilateralen Agreements betrifft, ja, wo dann eben nicht mehr in US-Dollar gesettelt wird. Ja,
das ist ganz entscheidend, ja.
Sondern eben, und ich glaube, für die Diskussion ist es immer ganz, ganz wichtig, De-Dollarization ist ein großes Thema, ja. Wir haben immer gesagt, das ist ein Prozess, ja. Britisches Pfund und US-Dollar waren quasi 4 Jahrzehnte parallel Weltreservewährungen und erst dann eigentlich im Zuge von Bretton Woods, wahrscheinlich auch, weil die Amerikaner 20.000 Tonnen Gold hatten und damit mit Abstand den größten Goldbestand. Das hat natürlich auch für Vertrauen in die Währung geführt, vor allem wenn es heißt, der Dollar ist as good as gold. Aber ich glaube, diese ganze De-Dollarization ist ein Prozess, ja. Ich würde aber immer differenzieren zwischen Reservewährung und auf der anderen Seite Handelswährung. Mhm. Mhm. Ganz eine wichtige Unterscheidung. Ich glaube, wenn wir uns den US-Dollar als Handelswährung anschauen, dann erkennt man schon, dass da viel passiert ist. Ja. Beispielsweise im Handel zwischen China und Russland ist der Dollar komplett außen vor mittlerweile. Ja. Der Renminbi hat an der Moskauer Börse unglaublich an Marktanteil zugewonnen, ja, und das ging wirklich innerhalb von 1,5-2 Jahren. Was jetzt den Dollar als Reservewährung betrifft, ja, so hat er natürlich viel verloren in den letzten 20 Jahren, allerdings gegen den Euro, ja, während der Renminbi eigentlich nach wie vor zu vernachlässigen ist als Reservewährung, ja. Und ich glaube schon, und das ist auch ein bisschen die These von Brent Johnson, dass wenn wir die These führen, ja, ob der Dollar abgelöst wird als Weltreservewährung, ob wir uns nicht vielleicht vorher die Frage stellen sollten, ob nicht vielleicht der Euro eher mehr an Status verlieren wird als Weltreservewährung, bevor es der US-Dollar verliert. Ja. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man führen sollte und in die Richtung geht es im Moment.
Weil das das Geld quasi Richtung, in der Krise Richtung Zentrum fließt, oder wie?
Genau, also Krisen beginnen ja immer, wie soll man sagen, beginnen in der Peripherie, ja, und gehen dann immer mehr ins Zentrum. Ja, und das haben wir im letzten Jahr bereits gesehen. Ja, also letztes Jahr war halt für die Kapitalmärkte eigentlich absolut historisch, ja, unglaublich, was da passiert ist. Die Inflation, die wir schon kommen sahen, ja, wir sind oft ein bisschen zu früh dran, aber die ist ja gekommen, sie war nicht transitory und es war auch nicht alleinig die Schuld von Wladimir Putin.
Und es war auch kein Hump und sie ist auch nicht völlig überraschend gekommen.
Und auch nicht, ja. Also wir haben 2020 im Herbst darüber geschrieben, ja, und haben gesagt, jetzt wäre der Zeitpunkt, die Liquidität an den Märkten wirklich behutsam zurückzuführen. Ja. Jetzt wäre die Zeit, behutsam die Zinsen wieder zu erhöhen. Ja. Und dann war es natürlich transitory, dann waren es die Russen und jetzt sind es, fantastischer Spin, George Orwell wäre sicherlich sehr, sehr stolz. Jetzt sind es die Unternehmer, die an der Inflation schuld sind. Greedflation nennt man es jetzt. Ja. Aber was ich sagen wollte, 2022 war wirklich ein unglaublich spannendes Jahr. Inflation ist zurückgekommen. Wir haben die stärksten Zinserhöhungen der letzten 40 Jahre gesehen. Und es hat eigentlich ein extremes Tightening stattgefunden. Ja. Einerseits mal die Zinserhöhungen in den USA, dann Quantitative Tightening. Also das heißt, die Federal Reserve versucht, die Zentralbankbilanz zu schrumpfen. Und dann ein extrem fester US-Dollar. Das waren drei Faktoren, die eigentlich die Liquidität weltweit reduziert haben. Und normalerweise würde sich das dann eigentlich manifestieren in sehr, sehr schwachen Emerging Markets Währungen, ja, in Krisen in der Peripherie. Ja. Und das Spannende war meiner Meinung nach im letzten Jahr, dass es viele Emerging Markets Währungen gab, die sogar fester zum Dollar tendiert sind. Ja.
Also die gestiegen sind gegenüber dem,
genau,
Dollar.
Genau, brasilianischer Real beispielsweise, mexikanischer Peso war sehr, sehr stark. Auch Währungen wie der Thai Baht beispielsweise waren wirklich, wirklich überraschend stark. Ja. Und das zeigt, glaube ich, schon auch, dass sich da im Währungskontext einiges verändert. Aber wir haben im letzten Jahr auch gesehen, wie mächtig die Amerikaner natürlich sind. Ja. Man kann die Swap-Lines kann man einsetzen als quasi Mittel der finanziellen Repression. Ja. Man kann natürlich auch mittels, wie soll man sagen, die Japaner und eben auch die Chinesen und die Saudis sind natürlich auch wesentliche Käufer von US Treasuries. Ja. Stellt sich natürlich dann die Frage, wer kauft die Treasuries, wenn da plötzlich ein bisschen so ein Käuferstreik stattfindet? Ja? Und das sehen wir bereits bei den Chinesen, die netto keine Treasuries mehr zukaufen. Yeah. Ja? Also da sieht man schon, wie verwoben eigentlich Geopolitik und Kapitalmärkte mittlerweile sind. Aber insofern würde ich einmal sagen, um deine Frage bezüglich Europa zu beantworten, da sitzen die Amerikaner einfach am deutlich längeren Ast, ja, weil einfach die Tiefe und die Signifikanz der Kapitalmärkte unvergleichbar größer ist als die der europäischen Kapitalmärkte.
Wir haben in Europa natürlich eine westlich-europäische Orientierung, die haben ja die Amerikaner von uns quasi. Ne? Okay. Wir haben eine Betonung auf Rechtsstaat und Demokratie, die jetzt von der EU oft nicht ganz so ernst genommen wird, wie ich es gerne hätte, aber es gibt sie schon noch. Mhm. Und am Ende des Tages ist ja diese Rechtssicherheit eine ganz, ganz entscheidende Sache beim Dollar. Wir haben ja geredet über die Reservewährung. Warum speichere ich überhaupt im Dollar ab? Weil das noch am ehesten, meine Eigentumsrechte noch am ehesten gewährt werden. Nur mit der Sperrung der russischen Währungsreserven hat man gesehen, okay, das hat ein Ende. Mhm. Also du hast ja schon gesagt, da sind jetzt sicher dann die Chinesen nervös geworden zum Beispiel. Wie funktioniert das aus der Sicht des Yuan? Kannst du das System erklären, das die aufgebaut haben mit Zusammenhang? Weil sie würden den Yuan gerne als Zahlungswährung einsetzen, wissen aber, dass man nicht anfangen wird, jetzt en masse chinesische Staatsanleihen zu türmen. Also das macht ja niemand, der bei Verstand ist, nicht? Das heißt, sie haben dieses Goldfenster geöffnet über Shanghai, mhm, und auch machen auch einen Ölpreis in Yuan, wenn ich das richtig verstanden, mhm, habe. Kannst du erklären, wie das funktioniert?
Also ich glaube, diese ganzen Maßnahmen, die Infrastruktur der Kapitalmärkte auszubauen, ja, das ist ein langfristiger Plan, ja, und ich glaube, wir wissen es. Die Chinesen haben da natürlich gewisse Vorteile gegenüber demokratischen Systemen. Ja, aber Michael Häupl hat es einmal gesagt, Wahlen sind die Zeit fokussierter Unintelligenz. Ja. Und es stehen halt immer irgendwo Wahlen an. Ja. Und insofern ist es, glaube ich, in unseren Breitengraden auch schwierig, da wirklich ganz langfristige Pläne zu schmieden und diese dann auch abzuarbeiten. Dieses Problem haben die Chinesen klarerweise nicht. Ja. Und wenn man sich eben diese Pläne anschaut, dann ist eben ein ganz ein zentraler Part die Entwicklung der Infrastruktur der Kapitalmärkte. Shanghai Gold Exchange ist ein fantastisches Beispiel. Diese Börse wurde, ich glaube, 2004, 2005 aus der Taufe gehoben, wurde nie wirklich ernst genommen und dann eigentlich erst 2012, 2013 mit dem physischen Handel, also mit dem Handel von physischen Gold-Futures, das heißt, da ist der Future eben wirklich mit physischem Gold gedeckt im Vergleich eben zu den westlichen Futures-Märkten, wo man sagt, okay, eine Unze Gold wird so circa 140 Mal, also eine physische Unze Gold wird so circa 140 Mal an den Papiermärkten gehandelt. Dort ist es wirklich 1:1. Dann eben auch mit den diversen anderen Warenterminbörsen, ja, Stichwort Öl, aber auch Stichwort Agrargüter, Stichwort Basismetalle. Speziell eben Kupfer, aber auch Nickel immer mehr. Da erkennt man schon, dass diese Handelsinfrastruktur immer mehr professionalisiert wurde. Man hat sich da ausländische Fachkräfte ins Land geholt. Ja. Man hat Kooperationen abgeschlossen mit Banken, mit großen Finanzinstituten. Ja. Man hat da wirklich die Kompetenz ins Land geholt, so wie man das auch im Bereich Automobil gemacht hat, in allen technologischen Bereichen. Und das sind mittlerweile vom Grad der Sophistizierung her sind das sicherlich Märkte, die ernst zu nehmen sind. Ein zweiter wesentlicher Faktor war sicherlich die One Belt, One Road Initiative, also die Seidenstraße. Neue Seidenstraße. Ja, das war ein bisschen so ein Buzzword vor 3-4 Jahren noch. Ja. Ist ein bisschen eingeschlafen, aber das dient einerseits dazu, natürlich auch das Wachstum innerhalb Chinas zu stimulieren. Es müssen chinesische Firmen bei der Planung und auch bei der Ausführung beteiligt sein. Dient natürlich auch dazu, die Infrastruktur in Ländern, die eben wesentliche Rohstoffexporteure sind, ja, dort die Infrastruktur zu verbessern. Und dient natürlich auch dazu, dass man die mittels Schulden ein bisschen enger an sich binden kann. Ja. Und ich denke schon, wenn es jetzt darum geht, dass man da, wie gesagt, einmal die Vorbereitungen trifft, ja, um wirklich ein ernstzunehmender Gegner auf der Währungsfront zu werden. Ich glaube, diese Vorbereitungen, die haben stattgefunden. Wieso, glaube ich nicht, dass der Renminbi jetzt bald die neue Weltreservewährung werden wird. Einerseits einmal, weil sie ihre Capital Accounts öffnen müssten.
Das heißt?
Sie müssten de facto ihren Währungsmarkt öffnen. Das würde bedeuten, dass es wahrscheinlich einen ziemlichen Druck auf den Renminbi gäbe. Und das Zweite ist, dass du eigentlich aus China Geld sehr, sehr schwer rauskriegst. Ja. Also du kriegst das relativ einfach hinein, ja, aber hinaus geht es sehr, sehr schwer. Es geht über Hongkong.
Bitcoin halt,
ja. Aber es käme schon zu einer Kapitalflucht, glaube ich. Ja.
Davor haben sie große Angst.
Davor haben sie riesige Angst, ja, und deshalb wird man diesen Schritt vorerst noch nicht wagen.
Was ist der zweite Grund, warum jetzt der Yuan nicht oder der Renminbi nicht so schnell Weltreservewährung wird?
Der zweite Grund ist, glaube ich, dass die Akzeptanz international gesehen einfach noch nicht da ist. Ja. Wie schon anfangs gesagt, ich glaube, wir wissen, was sich in China tut, ja, wie unglaublich schnell dieses Wachstum stattfand. Aber ich glaube, warst du schon mal in China?
Nein. Und so wie ich über China tweete, weiß ich auch nicht, ob ich mich dorthin trauen soll. Weil die fischen mich am Flughafen raus und dann komme ich nie wieder raus.
Ja, wobei wahrscheinlich die chinesischen Gefängnisse state of the art sind. Ja, also,
na sicher, na klar, na logisch.
Fantastischen Internetempfang. Nein, aber ich glaube, also ich war selber nur in Shanghai und war absolut begeistert. Das ist wahrscheinlich so, wie New York einmal war, ja, als es wirklich noch der Nabel der Welt war. Unglaublich, was sich da tut, wie modern, ja, wie innovativ, und das muss man auch sagen, Leute, die sich mit China beschäftigen, die werden dir auch sagen, es ist bis zu einem ganz gewissen Grade ist es eigentlich sehr marktwirtschaftlich. Klarerweise, man darf die Partei nicht kritisieren, es gibt dann irgendwo, steht man dann an, aber bis zu einem gewissen Grade sind sie wahrscheinlich kapitalistischer, als wir das mittlerweile sind.
Aber eine Form von Staatskapitalismus unter roter Fahne, sehr, sehr weird. Sehr, also quasi das, wie soll ich sagen, niemand, der bei Verstand ist, wird die wirtschaftlichen Rezepte des Sozialismus noch ernst nehmen. Also es gibt Leute, die das machen, es gibt Leute, die sagen das auch, die führen zum Beispiel auch Parteien in gewissen Staaten. Aber wenn du das, also wenn du die Evidenz ansiehst, dann gibt es da, glaube ich, nichts zu diskutieren. Das heißt, die Chinesen haben einfach den Kapitalismus, nehmen sich das raus, was sie gern hätten, und aber halt, man darf die Partei nicht kritisieren und so. Und das ist aber ein bisschen der Punkt, wo ich nicht ganz genau weiß, wie wir jeweils zu einer Welt kommen sollen, in der wirklich der Yuan die Weltreservewährung ist, weil ja ultimativ das Vertrauen in den Dollar basiert ja auf der Demokratie und dem Rechtsstaat in den USA. Also der Kern dessen ist die Wahrung von Eigentumsrechten. Und das ist natürlich in einem kommunistischen Staat nie, egal wie kapitalistisch du bist, solange da offiziell ein Kommunist an der Macht ist, wenn der in der Früh aufwacht und sich denkt, na, heute wahre ich deine Eigentumsrechte nicht mehr, dann ist wieder futsch.
Natürlich, ja, und das ist auch sicherlich der wesentliche Grund, wieso ich nicht glaube, dass der Renminbi jetzt von heute auf morgen zur Weltreservewährung werden wird. Aber, das muss man schon auch sagen, wenn einfach diese ganzen bilateralen Agreements, ja, mit den Saudis, ja, mit den Russen, mit der Türkei, mit geopolitisch wichtigen Ländern, ja, mit vielen afrikanischen Nationen, ja, mit Brasilien, ja, wenn die wirtschaftliche und monetäre Verflechtung immer enger wird, ja, dann erkennt man, glaube ich, schon, dass da in gewisser Maße ein Parallelsystem aufgebaut wird. Ja. Und ich möchte jetzt nicht, mir wird eine gewisse Goldaffinität nachgesagt, ja, und ich glaube, Gold ist jetzt nicht die Erklärung für alles, aber...
Glaubst du wirklich, dass Gold nicht die Erklärung für alles ist?
Ich glaub,
es gibt noch Bitcoin, darüber müssen wir auch noch reden.
Aber ich glaube, Gold spielt in diesem ganzen... wie soll man sagen, Konkurrenzkampf der Narrative, denn darum geht es ja auch, spielt Gold eine wesentliche Rolle. Ja? Und deshalb ist es eben auch kein Zufall, dass China und Indien da eben, wie gesagt, 35.000 Tonnen Gold importiert haben. Ja? Dass China und Russland zuletzt wieder offiziell publiziert haben, dass sie doch mehr Gold haben, ja, dass sie weiter zukaufen, ja, dass Nationen wie die Türkei, wie Kasachstan, wie Singapur zuletzt auch, ja, dass die Gold kaufen. Also ich glaube schon, dass da die wesentlichen Player am großen Pokertisch, ja, und wir hatten ja als Leitmotiv im heurigen Goldreport hatten wir Showdown. Und das ist eben quasi so die letzte Phase bei einem Pokerspiel, ja, oder eben auch beim Western der Showdown, ja, Clint Eastwood. Aber eben auch beim Poker. Und ich glaube schon, auch wenn es dann zu so einem ultimativen Showdown kommen sollte, vielleicht eine Weltwährungskonferenz, wie es auch historisch gesehen schon öfters gegeben hat, ja, wo eben die Weichen neu gestellt wurden, dass da Gold eine wesentliche Rolle spielen wird. Ja. Und dass es deshalb kein Zufall ist, dass diese Nationen eben Gold kaufen, dass die auch die wesentlichen Goldförderer sind, ja. China ist die Nummer 1, Russland ist die Nummer 2 bei der Goldförderung. Mhm. Ja. Ein Großteil der Goldreserven befindet sich eigentlich auch in den Emerging Markets. Also
stimmt das wirklich? Moment, ein Großteil der Goldreserven von den Notenbanken?
Nein, ich meine jetzt eher im Boden, ja.
Ach so, Reserven im Boden, ja, okay.
Genau.
Ja.
Und Und da denke ich schon, dass es auch, wie soll man sagen, wenn es quasi so eine Blockbildung gibt, ja, die, das wirkt eigentlich so, ja, dann braucht es, um da irgendwie, damit auch quasi monetäre Kommunikation stattfinden kann zwischen den Blöcken, ja, glaube ich schon, dass es etwas Verbindendes auch geben wird, ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir da in so ein Mad Max-Szenario reingehen, wo dann diese Deglobalisierung und Friendshoring und Nearshoring, das waren ja alles so Schlagwörter in den letzten Monaten, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir komplett deglobalisieren wieder, ja. Aber wenn dieser Trend stattfindet, ja, und sich ein bisschen verstärken sollte, dann benötigt man eben auch ein monetäres Gut zur Vermittlung. Und dieses Gut sollte eben überstaatlich sein, es sollte neutral sein, es sollte überall auf der Welt akzeptiert werden, und es sollte eben auch kein Gegenparteienrisiko geben. Ja. Plus, der Handel sollte liquide sein. Es sollte enge Bid-Ask-Spreads geben. Ja. Das müsste etwas sein, das auch irgendwie auf jedem Handelsdesk, ja, egal ob in New York, in Shanghai oder in London, Akzeptanz findet. Ja. Und ich glaube schon, dass Gold so ein überstaatliches monetäres Kommunikationstool werden wird.
Oder längst ist.
Oder längst ist, ja.
Oder eigentlich immer war. Also, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich eine wunderbare Überleitung zur Frage Gold und Bitcoin, ja, weil natürlich diese Eigenschaften treffen, vielleicht außer die Liquidität, die bei Bitcoin sicher noch nicht in der Größe gegeben ist, treffen im Grunde auf beide zu. Mit Gold haben die Staaten natürlich viel mehr Erfahrung und ich habe auch nach dem Goldfenster gefragt, weil ich glaube, diese Vertrauensfrage ist ganz entscheidend. Mhm. Ja. Du hast es ja gerade wunderbar erklärt. Ja. Und das Goldfenster ist natürlich, hat ja Xi auch in seiner Rede vor den Golfnationen darüber gesprochen, er hat das extra erwähnt, ja, dass quasi de facto zwischen den Zeilen gesagt, naja, du brauchst unser Geld eh nicht halten, du kannst nach Shanghai gehen und das dort in Gold tauschen und dann kannst du das Gold nach Hause nehmen. Das ist ja das, was die Saudis ursprünglich auch gemacht haben mit dem Dollar natürlich. Mhm. Ja? Und dann die Frage, wenn wir dieses Vertrauen in den Dollar gleichzeitig verlieren und in den Yuan auch nicht aufbauen können, dann brauchen wir natürlich neutrale Alternativen. Und das wäre ja auch die beste Lösung, auch auf einer ökonomischen Ebene, nicht? Also ich glaube nicht an diese Weltwährungskonferenz. Die wird meiner Meinung nach nie stattfinden in unserer Lebzeit. Das wird einfach nicht passieren, weil es kann sich eh keiner auf ein System einigen. Und das System entsteht ultimativ sowieso am Markt. Du musst es nur absegnen dort bei diesen Konferenzen. Jetzt reden wir mal über Gold und Bitcoin. Okay, jetzt haben wir Gold etabliert als der Main Player, der quasi der eigentlich der Opa aller Währungen, mhm. Ja. Und Bitcoin ist der Enkel. Mhm. Ja. Und dazwischen gibt es halt die Fiat-Währungen und so weiter. Aber Michael Saylor hat in Prag gesprochen, super Vortrag. Aber er argumentiert immer relativ schnell, dass quasi Gold das erste Opfer sein wird von Bitcoin, dass es demonetisiert wird, weil Bitcoin in seinen Eigenschaften so viel besser sei als Gold. Aber das verstehe ich persönlich nicht. Also ich möchte jetzt nicht so weit gehen, Michael Saylor zu widersprechen, aber ich stelle es mal in den Raum. In einer Welt, in der Fiat-Währungen an Vertrauen verlieren, auch der Dollar, weil er eben nicht mehr so verlässlich ist, dass man sich auf das verlassen kann, auf die Eigentumsrechte auch, weil eben die russischen Währungsreserven gesperrt wurden. Dasselbe gilt für den Euro, ja, der sich da quasi direkt als Dollar-Light positioniert hat und nicht mehr als ernsthafte Alternative in Frage kommt und die Chinesen und die Russen auch ihren Euro-Handel sofort eingestellt haben. Und auf der anderen Seite hast du die Emporkömmlinge und das, also kein Mensch wird jetzt den Rubel nutzen und die Rupie, aber halt und den Yuan, da ist auf jedem Yuan-Schein ist Mao abgedruckt, nicht? Das ist ein absoluter Völkerschlechter gewesen. Also
wobei dort niemand mit Bargeld mehr zahlt. Ist alles elektronisch.
Ja, aber sie haben ja sogar auf den komischen E-Yuan-Dinger noch immer Mao drauf.
Das wusste ich nicht, okay.
Ja. Weil sie das also Marketing, das ist nicht so ihre Stärke, ja. und also da bleiben uns dann eben Gold und Bitcoin. So, und Bitcoin natürlich, ich sehe die Argumente alle. Und langfristig natürlich ist ein digitales Gold wahrscheinlich überlegen. Sehr, sehr langfristig. Aber in dieser Phase, wo auch viele Menschen gar nicht wissen, was Bitcoin ist und wie du sagst, dass Chinesen, Russen und so weiter Inder in Gold strömen, gehe ich ja eigentlich davon aus, dass beide gleichzeitig eigentlich profitieren müssten.
Davon gehe ich auch aus, ja. Und ich meine, du weißt das, Nico, wir wir halten diesen Bürgerkrieg im Sound Money Camp für ärgerlich, für lächerlich, ja, und das ist, es frustriert mich teilweise auch, ja, weil meiner Meinung nach ist die Frage sollte eben sein, Sound Money oder Fiat Money, Marktgeld oder staatlich monopoliertes Geld, ja, darum sollte es im Endeffekt gehen, ja, und du weißt, ich meine, wir haben Fonds, die Gold mit Bitcoin kombinieren beispielsweise. Ja. Wir haben sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen, einerseits aus dem Goldcamp, ja, aber auch auf den Bitcoin-Konferenzen wie in Innsbruck beispielsweise. Da sagt man dann auch, ja, wieso macht ihr das? Ja, das ist ja total was Antiquiertes, ja, das ist irgendwie das Geld der Vergangenheit. Ich sehe einen starken Case für beides, ja, weil wie gesagt, es ist das bessere Geld, das sich allalong durchsetzen wird, ja, in einer Welt, die eben von Inflation jetzt wirklich geprägt ist, ja, auch in der westlichen Welt, während eben Emerging Markets, ja, wenn du in der Türkei mit den Leuten über Gold oder über Bitcoin sprichst, ja, wenn du in Argentinien mit den Leuten über Gold oder Bitcoin sprichst, ja, für die ist es klar, dass man sein Geld in diesen harten Währungen anspannen sollte, ja, dass das wirklich das Geld ist, wo man wirklich über längere Zeiträume seine Kaufkraft konservieren kann, ja, wo man, dass man vielleicht weitergibt an die nächste Generation, ja, und nicht im argentinischen Peso, ja, und nicht in der türkischen Lira. Also ich halte diese ganze Feindschaft, mich frustriert es auch wie ein bisschen so im Austrian Camp, ja, wo dann die Misesianer gegen die Hayekianer kämpfen, ja, und eigentlich dann Rothbard und Hoppe sind wieder eine andere Splittergruppe. Ich glaube, man sollte schon auch betonen, was einen eint, ja, und was quasi der Gegner eigentlich, was den Gegner ausmacht. Und wenn ich mir jetzt Gold und Bitcoin anschaue, ich sehe die wesentlichen Eigenschaften Stock-to-Flow-Ratio. Wir schreiben über das Stock-to-Flow-Ratio bei Gold eigentlich seit einem der allerersten Gold-Reports. Ja, wir waren da, glaube ich, wirklich die Ersten.
Erklär bitte das Stock-to-Flow-Ratio.
Das Stock-to-Flow-Ratio ist im Endeffekt das Verhältnis zwischen dem Bestand und dem, was jährlich dazukommt, ja, also der Förderung. Und je höher dieses Ratio, desto geringer die Inflationsrate. Also bei Gold ist es beispielsweise so, wir haben jetzt ein bisschen mehr als 200.000 Tonnen Gold. Jedes Jahr werden ca. 3.000 Tonnen Gold gefördert. Das heißt, diese 3.000 Tonnen, das sind die natürliche Inflationierung des Goldbestandes. Und historisch gesehen, ganz interessant, ist diese Inflationsrate von Gold entspricht ca. dem Weltbevölkerungswachstum. Bei Bitcoin ist es eben so, dass alle 4 Jahre mit dem Halving reduziert sich dann noch einmal diese Inflationsrate, wissen wir. Das heißt, Bitcoin wird eigentlich mit dem nächsten Halving eine härtere Währung sein als Gold.
Bitcoin wird mit dem nächsten Halving das härteste liquide Asset der Welt sein.
Genau, genau. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Eigenschaft, ja, so wie eben auch die Eigenschaft, dass es nicht irgendeinen Bürokraten gibt, der im ökonomischen Elfenbeinturm sitzt und sagt, das ist die richtige Geldmenge, ja, und das ist der richtige Zinssatz, sondern der Markt entscheidet es, ja, das Netzwerk entscheidet es. Und Ich glaube, das sind wesentliche Kriterien für Gold und für Bitcoin. Ich glaube, wenn wir vielleicht auch hier wieder einen Schritt zurückgehen, ja, dann können wir eigentlich von Netzwerkgütern sprechen. Ich glaube, das ist was Wichtiges. Mhm. Louis Saint-Gaff hat einmal Netzwerkgüter verglichen mit Microsoft. Microsoft Office, ja, und Windows sind nach wie vor eigentlich mehr denn je die ganz, ganz zentralen Player, wenn es jetzt um Software geht. Ja. Also ich weiß nicht, was der genaue Marktanteil ist, ja, aber es ist de facto ein Monopol. Netzwerkgüter tendieren eigentlich immer zu einem Monopolistendasein. Jetzt gibt es natürlich dann auch Produkte wie beispielsweise Linux, ja, wie beispielsweise macOS, ja, das sind schon in ihren Teilbereichen, ja, wenn es dann eben um sehr technikaffine Nutzer geht, ja, wenn es um User geht, die vielleicht im Grafikbereich oder im Kreativbereich stark sind. Ja, die werden eher Macs nutzen, ganz klar. Aber das Gros nutzt nach wie vor Windows und das eigentlich immer mehr. Und das Problem daran ist, dass je wichtiger oder je zentraler dieser Netzwerkgedanke ist, desto kostspieliger und mühsam wird es auch, auf ein anderes Tool zu wechseln. Ja, du hast natürlich Opportunitätskosten. Das heißt, wenn die ganze Welt von Windows wechseln würde auf Linux oder auf macOS, das wäre komplettes Chaos. Ja. Und das bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist. Das bedeutet zudem, dass das neue System um ein Vielfaches besser sein müsste. Und da gibt es viele Beispiele dafür. Ja. Kannst du dich wahrscheinlich erinnern, wie WhatsApp damals die ganzen Sicherheitsdiskussionen etc. Jeder hat gesagt, ich wechsle jetzt zu Telegram, ich wechsle zu Signal.
Ja, oder Twitter.
Passiert ist relativ wenig.
Netzwerkeffekt.
Ja.
Bei Twitter hast du auch, zuerst hast du die erste Gruppe, das waren so die I support the current thing, Gutmenschen, die ausgewandert sind auf Mastodon, ja, und ja, bis heute ihre Mastodon-Adresse in der Ding haben. Und die zweite Welle sind natürlich die Bitcoin, die zu Noster gehen, wobei ich bei Noster sehr wohl sehe, warum. Also da sehe ich schon, dass da auch das Potenzial ist, dass daraus etwas entsteht, das tatsächlich viel besser ist als Twitter, vor allem dank der Integration von Bitcoin und Lightning. Aber ich weiß, was du meinst. Also das Netzwerkgüter, wenn man das vergleicht, das Geld ist vielleicht sogar Office noch besser, Word ist wirklich überall, nicht? Und obwohl es eine furchtbare Software ist. Das heißt, du hast Word auf Windows, dann schaltest du deinen Mac an, arbeitest du auch auf Word und selbst wenn du dein Dokument in Google Docs schreibst, so wie jeder normale Mensch, speicherst du es nachher ab als DocX. Und damit es als Word rauskommt. Ja? Und wenn ich eine Präsentation mache, muss ich immer noch in PowerPoint abspeichern, obwohl ich schon lange nicht mehr in PowerPoint mache.
Ja.
Und das sind diese Netzwerkgüter, glaube ich. Vielleicht auch vergleichbar mit Bitcoin dann, nicht? Am Ende des Tages, in den meisten Fällen, wenn ich etwas kaufen möchte für Bitcoin, muss ich es vorher noch in Dollar oder Euro wechseln.
Genau.
Ja? Also als abspeichern als Dollar oder Euro. Ja?
Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Bitcoin selbst und sicher zu verwahren ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code, was Bitcoin bringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/wasbitcoinbringt.
Ich glaube, da gibt es viele, wir haben im Goldreport heuer darüber geschrieben, Sprache ist ein Netzwerkgut, ja. Recht ist auch ein Netzwerkgut, ja. Und ich glaube, diese Opportunitätskosten, die man hat, ja, um von einem System auf das andere zu wechseln, die sind enorm, ja. Es ist mühsam, es ist kostspielig, ja. Es gibt große Konfusion. Deshalb, das heißt, wenn man es jetzt umlegt, ja, auf den Bereich des Währungssystems, ja, dann müsste eigentlich das neue System, der Renminbi jetzt quasi, ja, wenn man dann so oft liest, ja, jetzt kommt der goldgedeckte Renminbi,
ja,
der müsste so viel mehr an Nutzen haben gegenüber dem Dollar, dass man wirklich durch diesen Zusatznutzen die Welt davon überzeugt. Und es dürfte auch der Übergang nicht mühsam sein. Wir sind alle Gewohnheitstiere. Ja? Wir müssen, so Softwareumstellungen sind ja immer wirklich ein Pain in the ass. Ja? Aber ich glaube, das Wichtige ist, wenn man es jetzt vielleicht auch noch von der ökonomischen Perspektive sieht, Microsoft hat eine unglaubliche Pricing Power. Das bedeutet, sie könnten eigentlich, und das tun sie natürlich auch, ja, deshalb ist es auch ein wahnsinnig rentables Unternehmen, sie wissen ja, dass sie eigentlich aufgrund dieses Status als Netz, als ultimatives Netzwerkgut quasi im IT-Bereich, ja, die können ihre Preise sukzessive anheben, ja, und irgendwann wird es wahrscheinlich einen Punkt geben, wo dann einige Nutzer sich denken, das ist eigentlich ganz schön geschmalzen.
Aber das ist dann
Greedflation. Diese Macht haben sie, und diese Macht haben wahrscheinlich auch die Amerikaner. Ja. Ja. Dessen sind sie sich sehr, sehr bewusst. Und diese Macht des US-Dollars, ja, mit all seinen Vor-, aber eben auch Nachteilen, die ist nach wie vor unangefochten.
Das sehen wir auch bei den Stablecoins, nicht? Also wozu brauche ich einen Euro-Stablecoin? Für nichts. Gibt es ja. Brauche ich nicht, weil es gibt 20 verschiedene US-Dollar-Stablecoins. Und wenn man zum Beispiel in Emerging Markets hört, dass dort Bitcoin oder Krypto verboten wird, dann geht das oft gegen die Stablecoins, weil sie Angst haben vor der Dollarisierung. Dass Bitcoin sich da wirklich durchsetzen kann, das glauben sie eh nicht wirklich. Aber zu dem Thema würde ich gerne zurückkommen. Also Gold wäre unter Anführungszeichen gegen Bitcoin. Mhm. Ja? Also rein theoretisch auf dem weißen Papier sehe ich alle Argumente, die dafür sprechen, das, was Michael Saylor sagt. Ja, langfristig, wenn Bitcoin bleibt, dann glaube ich auch daran, dass Gold sukzessive demonetisiert wird. Ja? Aber kurzfristig sind ja die Fiat-Währungen, die schwächen. Und dann haben wir diese zwei Alternativen, und Gold als etwas, das seit 5000 Jahren verankert ist und das auch in den Familien und so weiter. Vor allem darf man diese Dinge ja nicht, da geht es nicht um Fußball. Mhm. Also man muss diese Dinge nicht absolut diskutieren. Du kannst ja auch 60% Bitcoin, 40% Gold halten. Spricht ja nichts dagegen. Ja? Aber was mich schon interessiert, ist die Frage staatlich versus dezentral. Weil Gold schon eben, wir haben vorher sehr lange davon gesprochen, Währungsreserven, goldgedeckter Yuan und so weiter. Der Einfluss des Staates und der Notenbanken auf Gold und ultimativ auch den Goldpreis ist schon sehr hoch.
Ist hoch, aber beispielsweise Indien in die Inder haben 21 verschiedene Wörter für Gold.
Wirklich 21?
21, ja.
Wirklich 21, Ronny? 21. Nicht 22, sondern 20, sondern 21.
Steht im Goldreport drinnen, also muss es stimmen, ja.
Diese 21 taucht wirklich, vorher haben wir gerade geredet über die Zahl.
Ja, weil wir jetzt 21 geworden sind, oder?
Die Zahlenmagie von Bitcoin. Wir sind 21 werden wir gerne wieder, ja.
Na, eigentlich nicht. Aber
hattest du mit 21 noch Haare?
Mehr als du, ja. aber hatte ich, ja. Ich zeig dir mal Jugendfotos von mir.
Unbedingt, machen wir eigene Show. Okay, gut, aber zurück.
Ich glaube, also was, um deine Frage zu beantworten bezüglich staatliche Macht, Indien, wie gesagt, angeblich 21 verschiedene Wörter, die Gold beschreiben. Da haben die Haushalte, ich glaube, offiziell, 32.000 Tonnen Gold. 32.000 Tonnen, das ist mehr als die 27 größten, als die Goldreserven der 27 größten staatlichen Goldhalter. Also es ist schon wirklich, wirklich viel. Ja. Und man hat auch versucht, den Indern mit Monetization Schemes, ja, hat man gesagt, ja, bring doch dein physisches Gold auf die Bank, ja, und du bekommst dann ein Konto. Sie haben es nicht gemacht.
Machen die Türken auch so.
Genau. Ja. Und ich glaube schon, dass diese Haptik ist nach wie vor was ganz, ganz Zentrales. Ja. Und klar, es wird alles immer mehr digitalisiert. Aber wir hängen uns immer noch gerne schöne Bilder in die Wohnung. Ja? Wir nutzen noch immer gerne Füllfedern beispielsweise. Ja? Und ich glaube nicht, dass die digitale Welt die analoge Welt komplett ersetzen wird. Ja? Und deshalb glaube ich auch nicht, dass dieses Gegenargument, ja, dass das Gold etwas Haptisches ist und das kann man leicht konfiszieren etc., das hat schon etwas. Aber ich sehe auch die positiven Aspekte dieser Haptik. Ja? Also beispielsweise, wenn du Gold angreifst, ja, ich beobachte das immer dann sehr gerne, egal ob das eine kleine Münze ist, ja, ob das ein Ring ist oder ob das ein Barren ist, das zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Ja? Und das ist kein Zufall. Und es ist auch kein Zufall, dass sich Gold in jeder Weltreligion durchgesetzt hat, ja, in jeder Kultur, auf jedem Kontinent, waren es eben nicht Kaurimuscheln, Salz, Zigaretten, Papier, was auch immer, das sich als Geld durchgesetzt hat, sondern eben Gold. Und deshalb eben Lindy-Effekt, wissen wir. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas, das sich eigentlich in einem Jahrtausende anhaltenden evolutionären Prozess durchgesetzt hat, ja, dass sowas plötzlich abgelöst wird, ist meiner Meinung nach relativ unrealistisch.
Na, eben nicht plötzlich. Es ist ein Prozess. Alles im Leben ist ein Prozess. Aber es ging mir um den staatlichen Einfluss. Also dass es nicht jetzt morgen abgelöst wird, das sind wir uns, glaube ich, einig. Aber diese starke Zentralisierung der Goldreserven durch die Notenbanken und dadurch der übermäßige Einfluss.
So stark ist die Zentralisierung gar nicht, wenn man es jetzt vergleicht mit den privaten Haltern. Klar, die Notenbanken sind ein wesentlicher Player. Wie gesagt, sie haben letztes Jahr die größten Notenbankkäufe in der Geschichte eigentlich oder seit Beginn der Aufzeichnungen der Notenbankkäufe, 1950 war das. Und das geht auch heuer munter weiter. Und ich glaube schon, dass, ich meine, du hast auch schon in deinem Leben mit vielen Notenbankern gesprochen. Ich glaube, die sind sich ultimativ der Bedeutung von Gold schon bewusst. Ja. Die wissen, dass Gold schon auch ein bisschen so der Vertrauensanker einer Währung ist. Ja. Glasnost, der Vorsitzende der niederländischen Notenbank, hat ja auch von einem Vertrauensanker gesprochen. Der hat auch von einer Revaluation, also eine Neubewertung der Goldreserven gesprochen, wenn eben das Vertrauen in die Währung einbrechen sollte. Also ich glaube, ultimativ, man redet zwar nicht gerne darüber, aber im Endeffekt ist man sich schon bewusst, dass Gold vielleicht auch, um das Narrativ zu stützen, ganz, ganz zentral ist.
Das ist einer der Gründe, warum ich mir immer noch so schwer tue, mit dem Euro und warum ich auch so wahnsinnig wütend bin auf die jetzige EZB und den absoluten Wahnsinn, den Christine Lagarde abzieht, von grüner Geldpolitik bis hin zu ihrer absoluten Unfähigkeit, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, dem digitalen Euro. Also was derzeit aus der EZB kommt, ist eine absolute Selbstvernichtung der Grundidee des Euro. Und die Grundidee des Euro war eigentlich, ein System aufzubauen, das so stabil ist, mit so viel Gold auch gedeckt ist, 12.000 Tonnen, dass es quasi das Ende des Dollars übersteht als Weltreservewährung und dann an diese Stelle treten kann. Ich bin auch nicht, weiß auch nicht, ob diese Idee komplett tot ist, aber sie war mal da und deswegen redet der Herr Knott darüber. Nicht? Also der weiß das, die Holländer waren da von Anfang an sehr stark involviert, die Franzosen übrigens auch, Macron hast du vorher erwähnt. Ja? Macron hat da quasi mit dem, was er da gemacht hat, mit China und so weiter, quasi in der Tradition von Charles de Gaulle gehandelt, der sich schon damals gegen die Amerikaner gewandt hat. Also die Franzosen waren da immer ein bisschen schwierig. Also ich bin da auch noch nicht hundertprozentig, ich bin noch immer nicht bereit, das hundertprozentig aufzugeben, weil Gott sei Dank haben wir inzwischen Bitcoin, also das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Aber daher kommt meine Enttäuschung über die EZB. Also ich erwarte mehr von ihnen.
Du weißt, ich war da nie so hundertprozentig deiner Meinung, was den Euro betrifft.
Der ist niemand, da bin ich ganz alleine.
aber wenn du mich fragst oder wenn ich dich frage, ja, was willst du all along lieber halten jetzt? Ist es der Euro oder der Dollar? Was wird besser die Kaufkraft konservieren? Jetzt im Bereich Fiat Money. Euro oder Dollar? Und da ist für mich ein ganz zentrales Argument einfach die militärische Macht.
Ja.
Und die ist in Europa nicht vorhanden. Ich weiß nicht, in welche Richtung oder in welche verschiedenen Richtungen Europa da so tendiert. Bei den Amerikanern weiß ich, sie werden ihre Swaplines, ihre Kapitalmärkte einsetzen, um ihre Interessen zu vertreten. Und sie werden auch ihr Militär einsetzen, ja, vollkommen klar.
Die Amerikaner gehen ja auch mit Bitcoin besser um. Die Amerikaner sorgen dafür, dass die, dass die Bitcoin-Miner ins Land kommen, geben ihnen Steuerincentives. Die Amerikaner haben Staaten, in denen bereits digitale Zentralbankwährungen verboten sind. Die Amerikaner trennen zwischen Krypto-Shit und Bitcoin. Ja, sehen Bitcoin als digitale Commodity und die Europäer kriegen nichts davon auf die Reihe. Gar nichts. Und wie soll ich sagen, dass die Europäer quasi nichts auf die Reihe kriegen, ist ja wiederum Teil des amerikanischen Erfolgs. Also das befeuern die auch gerne. Ne? Mhm. Und deswegen, ich glaube ja auch nicht an den Erfolg des Euro in dem Sinne. Das tue ich ja nicht. Sondern ich verstehe, warum es ihn gibt. Aber wenn sie, sagen wir so, wenn die Grundidee des Euro, die ich sehe, war immer eine harte Währung, eine hart gut gemanagte, nur auf die Inflationsrate abgesetzte Währung, quasi die D-Mark für Europa, so wurde es den Deutschen auch verkauft, ja, die selbstbewusst gegenüber Gold, vor einem liberalisierten Goldmarkt mit einer großen Goldkomponente, selbstbewusst gegenüber Gold steht und den Menschen die Möglichkeit gibt, so wie Frau Lagarde auch sagt, einen Escape zu nutzen, um quasi den Notenbankern eins auf die Finger zu hauen. Mhm. Aber in den 20 Jahren, in denen das entstanden ist, hat man das völlig vergessen. Mhm. Und jetzt ist man nicht mehr selbstbewusst genug, um gegen den Dollar in Form von digital, den digitalen Yuan oder Bitcoin antreten zu wollen. Jetzt versucht man, Europa abzusperren. Mhm. Und das halte ich für eine fatale Entwicklung. Und wird auch nicht funktionieren. Ja? Wie sind wir jetzt dahin gekommen, dass wir jetzt über den Euro geredet haben? Wie sind wir da jetzt gelandet?
Darf ich aber noch kurz was dazu sagen?
Ja, Bitcoin gegen Gold, genau.
Also einerseits einmal, ich glaube, bezüglich Netzwerkgut, da sehen wir auch diese natürliche Tendenz zu einem Monopol, sehen wir auch bei Bitcoin, wenn es jetzt um den Marktanteil von Bitcoin geht, ja, der eigentlich zuletzt wieder sehr, sehr stark angestiegen ist. Ja, und ich glaube, Bitcoin setzt sich da innerhalb der ganzen Kryptowelt wirklich eindrucksvoll durch, ja, gegen all die anderen, ja, Altcoins, Shitcoins, wie auch immer man sie nennen mag. Ja. Und ich glaube auch schon, dass, ich meine, Bitcoin ist jetzt gerade einmal ein Teenager und in der Zeit ist eigentlich unglaublich viel erreicht worden. Ja. Auch eben, was die Infrastruktur betrifft, ja, was sich da jeden Tag tut. Und im Endeffekt, Bitcoin muss eben auch für, weiß ich nicht, die Generation meiner Eltern, muss es vielleicht irgendwann einmal so sein, dass es einfach vom Einsatz her convenient ist, ja, und in die Richtung gehen wir ganz, ganz rasch, ja. Also ich glaube, da sieht man schon, dass dieser Heranwachsende wirklich sich prächtig entwickelt, ja, wirklich sehr, sehr schnell lernt, sehr, sehr schnell reagiert auch auf neue Gegebenheiten. Und vielleicht ein Punkt, wenn wir ein bisschen über Narrative gesprochen haben, bei Bitcoin war es ja am Anfang so das Narrativ, dass es so das Geld der Cypherpunks, ja, mhm. Und dann war es im Endeffekt das negative Narrativ, das dann genutzt wurde, das aus der Schublade gezogen wurde, das eigentlich nur für illegale Transaktionen, Silk Road etc. Jetzt ist das Narrativ natürlich großer Umweltsünder etc. Und ich glaube schon, wenn wir jetzt zum Thema Gold rüber wechseln, dass es ein Narrativ geben könnte, dass man einsetzen wird, und das hat Christine Lagarde übrigens auch schon ganz interessant auch so in einem Nebensatz gesagt, ja, dass es im Big Picture alternative Währungen wie zum Beispiel Gold gibt, ja, die dann eben von Widersachern wie Russland und China genutzt werden. Ja. Das heißt, ich kann mir schon auch vorstellen, dass das Gold ein bisschen als das Geld der Bad Guys gebrandet werden könnte. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wie auch. Und wir wissen, dass, also es hat jetzt nicht wahnsinnig viel Substanz, ja, aber wir wissen beispielsweise auch, jetzt aus dem Asset Management, ich habe mit einem großen Asset Manager aus London gesprochen, der hat gesagt, er wird keine Goldminenaktien mehr kaufen, ja, weil das total schmutzig ist, ja, und ESG, das geht überhaupt nicht, ja. Und er sagt, dass viele Goldminer in den Kupferbereich wechseln werden, dass es da viele Akquisitionen geben wird, weil Kupfer viel grüner sein soll, ja, weil man braucht es natürlich für die Electrification, ja, in jedem Tesla sind 100 Kilo Kupfer drinnen, etc.
Da ist sicher Gold auch drin im Tesla.
Wenig, ja. Bisschen Silber, aber jeder, der schon mal sich ein bisschen mit Geologie beschäftigt hat, ja, der weiß, dass Gold und Kupfer meistens zusammen vorkommen. Das heißt, jede Kupfermine ist auch eine Goldmine und umgekehrt, ja. Aber es ist einfach das Narrativ, das da gespielt wird. Kupfer ist grün, Gold ist grauslich, ja, ist dreckig etc. Die wenigsten haben jemals eine Goldmine besucht, das ist mir auch vollkommen klar. Also es ist ein bisschen
oder so eine gefährlich. Bitcoin-Mine.
Ist gefährliches Halbwissen, ja. Aber ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es beim Gold auch dieses Narrativ eben geben wird. Das ist das Geld der Bad Guys.
Ehrlich gesagt bin ich mir da gar nicht sicher, weil Christine Lagarde hat 12.000 Tonnen Gold im Keller liegen. Die kann sich nicht hinsetzen und sagen, Gold ist das Geld der Bad Guys. Das kann, also ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Dann muss einer aufstehen und sagen, aber sie haben 12.000 Tonnen hinterliegen.
Sie kann beispielsweise auch mit ihrer Geldpolitik den Klimawandel beenden. Ja. Sie kann auch sagen, dass für die Inflation nicht die EZB verantwortlich ist, sondern eben, dass es die Unternehmer sind. Also das ist Marketing im Endeffekt. Das sind Narrative, die da geprägt werden.
Aber die Frage ist halt, ist der Markt am Ende des Tages stärker als das Narrativ?
Natürlich.
Weil das ist bei Bitcoin ja auch die Frage, nicht? Weil zum Beispiel, du sagst mit dem Klimading, ja, das ist halt so ein Unsinn. Und die EZB bringt das auch noch. Ich habe es jetzt erst wieder, also Panetta, da gibt es den einen deutschen Mitarbeiter, der hasst Bitcoin so sehr, der schreibt offenbar auch die Reden, das sind immer dieselben Argumente. Aber es ist natürlich vollkommener Unsinn und es ist so, und sie verlieren ja die Kontrolle über das Narrativ. Ich meine, die EZB, unter jedem Tweet der EZB sind 600 Bitcoiner. Und sie machen sich lustig über sie. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Du darfst das nicht ernst nehmen. Weil du sagst, die Notenbanker, welche Währung würde ich kaufen? Das war deine Frage. Ich würde auch den Dollar nehmen. Und inzwischen bin ich auch dazu übergegangen, sie gar nicht mehr mit Bitcoin zu ärgern, sondern mit dem Dollar, weil das ärgert sie nämlich richtig. Mhm. Ja? Und ich glaube, weil du sagst auch, dass die Notenbanker wissen von der Bedeutung von Gold, ich glaube nur ein sehr kleiner Teil. Also es sind, glaube ich, es gibt quasi diejenigen, die glauben, dass es da draußen noch eine Realität gibt, der sie sich zu unterwerfen haben. Und das sind die wissen, dass Gold und später auch Bitcoin wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Und dann gibt es eine ganz große Masse, die hält sich für die Masters of the Universe, wo man einfach ein paar Hebel umlegt und die auch nie eine Welt außerhalb der staatlichen Bürokratie gesehen haben. Und das ist wirklich erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Die glauben wirklich, du kannst die Welt steuern über Hebel und Knöpfe und Zinsen. Und das sind die den digitalen Euro wollen und dann unser aller Leben darüber steuern wollen. Und das macht mir wirklich Angst. Das macht mir Angst. Es ist nicht mehr so, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie auf der Basis von, da soll man drüber reden. Da muss man echt aufpassen.
Ja, ich meine, es gibt sicherlich Notenbanker, die es richtig verstanden haben. Ja, Greenspan natürlich. Bernanke wurde befragt, ja. Wieso Gold? Er hat gesagt, it's a tradition. Ja. Aber Traditionen sind wichtig für unser Leben, ja, und eben auch für solche Narrative. Aber wie gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das so ein bisschen eine Kampagne geben könnte. Ich war zum Beispiel jetzt auch mal auf ORF.at, wurde der Goldreport zitiert. Aber ich war dann im gleichen Absatz mit Wladimir Putin, ja, wo dann eben auch diese Karte ein bisschen gespielt wurde. Notenbanken kaufen massiv Gold, aber es sind eben in erster Linie die Bad Guys. Ja. Der Markt wird sich durchsetzen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel und keine Sorge. Aber ich glaube, die Bedeutung von Narrativen, ja, und wie schnell sich auch oder wie einfach sich die Leute auch blenden lassen von solchen Narrativen, das darf man nicht unterschätzen.
Gut, ich meine, wenn Christine Lagarde sich hinstellt und sagt, Bitcoin ist das Geld der Bad Guys, dann schreibe ich halt einen Artikel, sagt, Lagarde bestätigt, dass Bitcoin Geld ist. Ja. Alright, jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Ja. Wir haben jetzt ein paar Dinge abgedeckt, Inflation, Geopolitik, Bitcoin, Gold und so weiter. Wo geht das hin mit den Narrativen? Was glaubst du, hören wir so in den nächsten Wochen und Monaten? Und was bedeutet das für die eigene Portfolio-Zusammenstellung, sage ich jetzt mal? Inflation, Real Estate, keine Ahnung, Gold, Bitcoin. Ich arbeite doch gerade an einem Bitcoin-Chartbook, habe ich gehört.
Ja, das kommt demnächst raus. Ja. Wir haben einen monatlichen Goldkompass und dann auch quartalsweise ein Bitcoin-Chartbook.
Da machen wir auch was dazu.
Freue ich mich sehr gerne. Also das Leitmotiv des heurigen Jahres war ja Showdown. Und diesen Showdown sehen wir eben einerseits im Bereich der Geopolitik, ja, Stichwort De-Dollarization und was sich da alles tut, was wir hier besprochen haben, was im Goldreport auf knapp 100 Seiten insgesamt vorkommt. Ja. Diese ganzen Flows vom Westen in den Osten, bilaterale Handelsabkommen etc. Also da tut sich wahnsinnig viel. Das ist der erste Showdown. Der zweite Showdown ist im Bereich der Notenbanken. Ja. Die Notenbanken haben ja im letzten Jahr, wie schon gesagt, ja, sie haben es dann irgendwann einmal im Frühjahr 2022, haben sie dann gecheckt, okay, die Inflation ist nicht transitory, ja, die ist wirklich hartnäckig, ja, ist deutlich höher und jetzt werden die Leute langsam unrund. Ja. Und was folgte? Wie gesagt, der aggressivste Zinserhöhungszyklus der vergangenen 40 Jahre. Das Problem ist nur, wir waren natürlich alle konditioniert, wie pavlovsche Hunde, das Geld immer en masse verfügbar sein muss, ja, und jedes Mal, wenn es ein bisschen kracht, dann kommt die Notenbank, ja, Fed-Put etc. und macht eine neue Runde Quantitative Easing, senkt die Zinsen etc. und alles ist wieder fein und die Asset-Märkte steigen. Dieses Spiel wurde im letzten Jahr beendet, wobei wir jetzt auch wieder im heurigen Jahr ein bisschen so einen Recency-Bias sehen, ja, wonach eben genau die Aktien und die Sektoren, die eigentlich im letzten Jahr am stärksten gefallen sind, wieder am stärksten steigen. Ja, also sind eigentlich wieder die Marktbreite am US-Aktienmarkt ist extrem gering. Die größten 10 Aktien sind für mehr als 80% der Kursgewinne verantwortlich. Das heißt, der breite Aktienmarkt geht eigentlich mehr oder weniger seitwärts, während eben früher hat man gesagt, die Nifty 50, ja, und jetzt sind es eben die Fangs, beziehungsweise jetzt kommt noch AI dazu.
Es ist in erster Linie Tech.
Ja, genau. Ja. Ja. Die sind wieder stark gestiegen. Jeder glaubt, wir sind wieder in einem riesigen Aktienbullenmarkt. Für mich ist der Showdown zwischen Notenbanken, die einerseits eben die Zinsen weiterhin erhöhen, und auf der anderen Seite der Realwirtschaft, es soll eben ein Soft Landing orchestriert werden, eine Mild Recession, das sind so die Schlagwörter, ein Goldilocks-Szenario, also wo die Zinsen erhöht werden, die Inflation runterkommt, auf wieder circa 2%, denn das ist ja quasi der heilige Gral der Inflation. Und dann auf der anderen Seite sollen die Märkte nicht gecrashed werden, ja. Halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Ja? Also so Soft Landings in der Geschichte hat es relativ wenige gegeben. Es endete meistens eigentlich in einem Crash. Und ich glaube, wenn man sich auch hier jetzt ein bisschen so die Entwicklungen anschaut und da unter die Oberfläche schaut, ja, wir sehen bereits am Arbeitsmarkt deutliche Eintrübungen. Wir sehen eben auch im Bankensektor, dass es immer mehr rumort, ja, auch wenn es jetzt heißt, okay, Regionalbanken in den USA, das war eigentlich schlechtes Management und die haben die falschen Deposits gehabt etc., würde ich nicht so sehen, das ist eine Konsequenz der Zinserhöhungen. Wir sehen es im Bereich Commercial Real Estate, also Gewerbeimmobilien, dass da natürlich einerseits einmal dazu kommt, dass brutal viel gebaut wurde, dann auf der anderen Seite Covid, die Leute sagen, okay, ich kann mir eigentlich alles von zu Hause aus bestellen, plus ich muss auch nicht mehr so oft ins Office gehen, also und dann kommen eben die Zinserhöhungen dazu, ja. Und bei Zinsen von 5,25%, ja, das sind massive Opportunitätskosten. Ja. Ich habe massive Opportunitätskosten in vielen, vielen Bereichen, wenn man sich US-Anleihen anschaut beispielsweise. Ja. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass die 10-Jährigen auf knapp 4% steigen und der Goldpreis trotzdem bei 1900 handelt. Wenn du mich gefragt hättest, ich hätte mir gedacht, der Goldpreis wird wesentlich stärker darunter leiden, ja, durch diese Opportunitätskosten, die plötzlich da sind. Aber, um deine Frage zu beantworten, 2022 war eigentlich das Jahr, das geprägt war von der Inflation. Ich glaube, 2023 wird geprägt sein von einer Rezession. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Soft Landing stattfindet. Ich glaube, dass wir diese Rezession noch nicht sehen aus zwei zentralen Gründen. Und das ist etwas, vielleicht ein bisschen ein Paradoxon, das man nicht leicht erklären kann, ja, und das einen vielleicht ein bisschen in seinen pessimistischen Konjunkturaussichten da ein bisschen hindert. Egal wo man ist, ja, die Geschäfte sind eigentlich voll, ja, die Lokale sind voll, die Restaurants sind voll, ja, die Leute wirken so, als würde es ihnen ökonomisch wahnsinnig gut gehen. Ja? Und meine These ist ein bisschen, es ist schon so die Analogie auch zu den, vielleicht zu den 1920er Jahren, wo Stefan Zweig in die Welt von gestern die Zeit der Hyperinflation beschreibt, also eine Zeit, man stellt sich immer so vor, das war so dunkle Zeiten, ja, und irgendwie alles war total pessimistisch, aber nein, die Leute haben wie verrückt gefeiert, ja, sie haben sind in die Oper gegangen, sind ins Theater gegangen, ja, sie haben
vor allem davor, also es ist noch nicht wirklich den genau, Hyperteil.
Genau,
also,
aber quasi die Übergangsphase, ja, wo plötzlich eben die Leute der Meinung waren, naja, das Geld ist morgen sowieso nur noch einen Bruchteil dessen wert, was es heute wert ist. Ja. Deshalb haue ich die Kohle einfach raus. Ja. Und jetzt steht da wahrscheinlich noch nicht die Hyperinflation an, aber ich kenne schon viele, die sich jetzt nicht vielleicht so nerdig sind wie wir, wenn es jetzt um geldpolitische Dinge geht, die dann halt sagen, ich fahre auf Urlaub, es ist eigentlich schweineteuer, ich kauf mir irgendein Blödsinn, ja, ich treffe Freunde, gehe schön essen, ja, weil ich weiß, am Sparbüchel habe ich sowieso deutlich negative Realzinsen, Immobilien sind mir nach wie vor zu teuer, Aktien sind mir zu risky, mit Bitcoin habe ich schon mal so wahnsinnig viel verloren und mit Cardano und Litecoin und was auch immer, Gold ist mir ein bisschen zu langweilig, also ich glaube schon, dass wir da, dass dieses, dieser hedonistische Demonstrativkonsum, den wir da sehen, das ist übrigens ein Begriff, den ich bei meiner VWL-Matura verwendet habe.
Matura ist das Abitur?
Abitur, ja. Hat mein VWL-Lehrer irrsinnig beeindruckt. Aber hedonistischer Demonstrativkonsum, das ist es im Endeffekt, ja, wo wir uns drin befinden. Die Leute sehen es nicht mehr als spannend, als attraktiv an, Geld zu sparen, ja.
Also wenn ich so cool wäre wie der 21-Podcast, dann würde ich hedonistischer Demonstrativkonsum als Titel nehmen von unserer kleinen Unterhaltung hier. Und auch wenn wir jetzt schon über eine Stunde hier sitzen, darüber müssen wir jetzt kurz reden, weil es ist schon extrem spannend. Einerseits ist ja das, was die Notenbanken auch wollen. Mhm. Also der Konsum treibt ja die Wirtschaft im Westen ganz stark, nicht? Und ich sehe das auch und ich merke das total. Also ich bin ja quasi mit einem Bein in der Bitcoin-Welt und da herrscht natürlich extrem niedrige Zeitpräferenz. Das wissen dann wieder die wenigsten, die das nur von außen sehen, weil sie glauben Krypto, Lambo und so. Aber wenn man die Bitcoin ein bisschen kennt, die sind da ganz anders drauf. Also deswegen ist es auch in Deutschland und vor allem bei den Schwaben so beliebt, ja, weil da kannst man endlich wieder arbeiten und sparen. Ne? Und das wirklich, finde ich auch toll, ja. Mich spricht das auch an, ich bin halber Protestant und wir sind so. Ja? Okay. Aber ich merke auch, dass sich bei mir jetzt auch, ne, ein bisschen die Zeitpräferenz wieder hebt. Und ich bin mir aber nicht sicher, ist das Geld oder ist es das Alter? Weil natürlich ab dem du 40 bist und sozusagen quasi schon die Runway immer kürzer wird, hebt sich natürlich die Zeitpräferenz auch automatisch. Dann denkst du, naja gut, okay. Ja. Egal wie viel Inflation ist, ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Mhm. Ja. Also gut, damit mit 40 anzufangen ist noch ein bisschen früh, aber ich möchte nur ich kann nicht entscheiden, ist es die Inflation oder ist es das Alter, weil ich hätte ja Sparformen, auf die ich mich verlassen kann, also vor allem eine, Bitcoin. Aber du meinst, es ist schon die Inflation und dass das ein breiteres Phänomen ist. Darfst du auch nicht vergessen, gerade in Österreich laufen die Leute immer noch mit den Covid-Milliarden herum und wissen nicht, was sie damit tun sollen.
Naja, einige Punkte diesbezüglich. Einerseits einmal, ich glaube, es ist das Alter, aber auch die Tatsache, dass wir Väter sind. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz zentrale Motivation, ja, von Eltern, dass sie einfach ihre Kinder umsorgen wollen, ja, dass sie denen eine stabile Basis geben wollen, ja, dass man vorsorgt, ja, und also ich werde jetzt meine Kinder nicht so erziehen, ja, dass sie da alles von mir geschenkt bekommen, ja, und Wohnung und Auto und Top-Ausbildung und alles, ja, aber ich glaube schon, dass das im Hinterkopf ganz was Zentrales ist, ja, dass sich die Zeitpräferenz ändert, wenn man Kinder hat, ja, und das gibt es wahrscheinlich auch Studien dazu, ja, bei Kinderlosen oder vielleicht auch, weiß ich nicht, das wird jetzt wahrscheinlich einen Shitstorm auslösen, aber wahrscheinlich haben homosexuelle Paare eine andere Zeitpräferenz, ja, als Eltern, ja. Ich glaube, das ist was ganz was Natürliches.
Ja, also oder kannst einfach sagen, kinderlose Paare.
Ja, dass man etwas weitergeben will an die nächste Generation. Ja.
Ich glaube, dass sich das auch sehr gut bestätigen lässt, weil natürlich da kommt dann noch der berühmte Gender Pay Gap rein, nicht? Also wenn du zwei Männer hast, die beide Double Income, No Kids, ja, klar, super Konsumgruppe, ja. Die noch dazu perfekt vorausplanen können und so weiter. Nur was du gemeint hast mit den Kindern, mir ging es genauso, ganz genauso, also quasi das ab dem Zeitpunkt, wo meine Frau das erste Mal schwanger war, war der Zeitpunkt, wo ich auch Karriere oder Arbeit angefangen habe, ernst zu nehmen, einfach weil man das will, aber einerseits senkt man die Zeitpräferenz, weil man besser vorsorgen möchte, und dann hebt man sie aber automatisch an, weil du kannst, also angefangen bei Windeln, ja, es gibt gewissen Konsum, den kannst du gar nicht vermeiden. Und dann willst du auch natürlich mit den Kindern auf Urlaub fahren, ja. Und so. Also wir leben ja natürlich, das ist jetzt absoluter Luxus, keine Frage. Wir gehören ja zu einer der privilegiertesten Schichten historisch und geografisch generell, ganz klar. Aber zu dem Phänomen, also Roaring Twenties und Inflation zurück, ja, kann sein, dass das jetzt auch eigentlich der Trend der nächsten Jahre wird, dass quasi sich eigentlich die Zeitpräferenz der Menschen noch einmal steigt, Entschuldigung, also das heißt, dass sie noch stärker das Geld ausgeben. Sehen wir jetzt auch bei diesem Buy Now Pay Later, das jetzt nach Europa kommt, nicht? Das heißt, die Leute noch mehr eben hier und jetzt konsumieren Dings, und das auch politisch natürlich gewollt ist, weil diese Leute sind noch leichter zu kontrollieren.
Mich würde es wundern. Ich glaube, einerseits einmal gibt es schon auch diese Trends, dass alles schneller wird und hinter mir die Sinnflut und was ist das? YOLO, you only live once, ja. Auch die Tatsache, dass plötzlich jeder komplett tätowiert ist, das zeigt ja auch schon, wie hoch die Zeitpräferenz ist. Ja. Ja, das haben wir in unserem Buch Die Nullzinsfalle auch beschrieben. Ja. Das ist jetzt nicht wertend, sondern das heißt einfach, ich möchte den Nutzen jetzt im Moment haben. Ja. Wie das Tattoo in 20 Jahren ausschaut, ist mir vollkommen egal. Aber ich glaube, ein zweiter Punkt, jetzt abgesehen von diesem, wie soll man sagen, ja, sozioökonomischen Phänomen, ist natürlich auch, dass in der derzeitigen Situation der fiskalische Stimulus enorm ist. Ja? Also die Amerikaner haben jetzt ein Budgetdefizit, obwohl sie eigentlich Vollbeschäftigung haben. Ja? Ich glaube 3,7% Arbeitslosenquote. Ja? Obwohl es der Wirtschaft eigentlich nach wie vor ganz gut geht. Ja? Da haben sie ein Budgetdefizit von 7%.
Fiskalischer Stimulus heißt im Grunde, es gibt zwei Möglichkeiten, Geld in reinzupumpen. Das eine ist die Notenbanken und das andere ist der Staat.
Genau.
Und das ist lustig. Wir haben derzeit diesen Widerspruch. Die Notenbanken versuchen auf die Bremse zu steigen, genau. Und die Politiker sagen, ja klar, nimm die Kohle. Hier.
Genau.
Ja, Erdogan steht da und verteilt literally Cash.
Ja. Ja, und er hat die Wahl gewonnen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn das so weitergeht, und es wird so weitergehen, dass wir spätestens bei der übernächsten Wahl werden die Parteien konkrete Summen auf die Plakate schreiben, was man bekommt, wenn man sie wählt. Ich glaube, das wird passieren.
Mag sein, ja.
Stell dir vor, du gehst durch die Stadt, hast drei Parteien. Der erste sagt, wähl mich, du kriegst kein Geld. Der zweite sagt, wähl mich, du kriegst 10.000 Euro. Und der dritte sagt, wähl mich, du kriegst 25.000 Euro. Ja, wen wirst du wählen?
Naja, ich meine, wir sehen ja einen Batzen Bärenmarkt im Bereich Sparpakete. Ja? Ich meine, müsstest du wahrscheinlich mal anschauen auf Google, wie oft das Wort Sparpaket verwendet wird. Das ist wahrscheinlich ein riesen Abwärtstrend. Mhm. Ja? Die schwäbische Hausfrau ist tot. Ja? Und das sage ich dir als Stöferle, halb schwäbisch. Ja?
Also das auch
der Papa ist Schwabe. Und da ist okay. Die oberste Maxime, schaffe Häusle.
Genau.
Ja? Das und dann halt sparen, um sich dann eben nicht auf Leasing oder auf Kredit einmal einen Mercedes kaufen zu können. Ja? Oder wenn man mega erfolgreich ist, vielleicht einen Porsche. Ja? Aber nicht kreditfinanziert. Ja? Und zuerst kommt eben das Haus, ja? Und das eben die Kinder also eigentlich sehr konservative Werte. Ja? Und
Bitcoin.
Ich habe auch kein...
Das ist Bitcoin. Ja, natürlich. Deswegen sind ja jeder zweite Bitcoiner ist Schwabe. Ne? Global gesehen.
So?
Nein. Nein, aber also, dass das Leute anspricht, die grundsätzlich eben sich denken, wozu soll ich einen Kredit aufnehmen? Ich brauche das Auto ja nicht wirklich.
Ja.
Ja? Ich habe ein altes Auto, das bringt mich von A nach B. Und ja, ich hätte gerne ein neues Auto, klar. Ja? Bessere Klimaanlage, aber ich brauche es nicht wirklich. Deswegen, warum soll ich es auf Kredit kaufen? Ja? Diese Einstellung, und mit der bin ich auch aufgewachsen und viele Menschen sind damit. Deswegen, das spricht Bitcoin an. Das heißt, du hast einerseits diese, in der Technologie im Bitcoin, diese niedrige Zeitpräferenz und dieses eigentlich neue, alte Denken, während die große Masse eigentlich in eine ganz andere Richtung läuft und wahrscheinlich noch bis Ende des Jahrzehnts.
Ja, und ich glaube, um dieses, wir haben es im vorletzten Goldreport haben wir es genannt, den monetären Klimawandel, und damit haben wir beschrieben eben, dass eigentlich die Geldpolitik immer unwichtiger wird und die Fiskalpolitik das Ruder übernimmt, ja, und die Covid-Krise 2020, das war wirklich der ganz große Bruch, ja, und ich glaube, das darf man nie vergessen. 2020 gab es eben auch Zinssenkungen, QE etc., aber in erster Linie war es die Fiskalpolitik, die übernommen hat, ja. Jeder ist zu Hause gelegen und hat sich gedacht, okay, ich kann Netflix schauen, ja, ich kann viel sporteln, ich kann es mal gut gehen lassen, ich muss nichts arbeiten, ich bekomme eh alles vom Staat. Ja. Das Gleiche haben wir dann gesehen mit der Energiekrise, da war es vollkommen klar, dass der Staat uns quasi retten wird. Ja. Und in dieser Rolle des starken Staates, ja, des Big Spenders, das gefällt der Politik natürlich auch, ja, und sie werden diese Macht nicht so schnell aufgeben. Ja. Deshalb glaube ich schon, dass, also Russell Napier, den wir auch heuer interviewt haben, der beschreibt es ja auch ganz schön. Der sagt, diese staatlichen Kreditgarantien, ja, sind ein ganz wesentliches Tool, ja, finanzielle Repression, dass halt eben Geld nicht dorthin fließt, wo es eigentlich hinfließen sollte oder gerne hinfließen würde, sondern es wird halt in andere Kanäle geleitet, ja, mittels der Regulatorin. Ja. All das sind Dinge, die man, glaube ich, viel, viel stärker beobachten muss und jetzt weniger auf das hören sollte, was jetzt Lagarde und Powell sagen. Ja. Klar, die Geldpolitik ist wichtig und wie gesagt, diese Schocktherapie oder wir haben es im Report ganz schön beschrieben, ja. Es ist wie wenn du auf der Autobahn fährst mit relativ hohem Tempo und du siehst irgendwo in weiter Ferne, siehst du ein Hindernis, ja. Irgendwas liegt auf der Straße. Du kannst natürlich früh runtergehen vom Gas und dem ganz, ganz locker ausweichen, ja. Oder du ignorierst dieses Hindernis, ja, und dann musst du halt wirklich irgendwann einmal die Vollbremsung einlegen, ja. Und ähnlich war es mit der Inflation. Die wurde komplett negiert, wurde ignoriert, wurde kleingeredet. Und deshalb gab es jetzt eben diese ökonomische diese Vollbremsung seitens der Notenbanken.
Und ja, aber dahinter fahren die Staaten in einem riesigen Sattelschlepper, ja, und schieben das Auto Richtung Wand.
Und das, ja, ist eigentlich diese brutal spannende Wechselwirkung, die wir im Moment sehen. Ja. Und die Frage ist eben nur, wann die Bond Vigilantes, heißt es eben, das heißt diejenigen am Bondmarkt, die dann sagen, liebe Amerikaner, ja, so geht das aber nicht. Ja. Wir wollen für unsere Treasuries, wollen wir eben höhere Renditen haben, ja, aufgrund der Verschuldungssituation. Ja. Und ich glaube, in dieser Wechselwirkung befinden wir uns. Wahrscheinlich wird früher oder später dann halt wieder eine neue QE-Runde gestartet werden. Ja.
Das ist nämlich schon, ich meine, das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Inflation, warum ist jetzt die Inflation gekommen? Alle sind so überrascht, dass die Inflation gekommen ist. Lagarde war völlig überrascht, aufgewacht, plötzlich war die Inflation da, sie war total überrascht. Ja. Ist ja kein Wunder, nicht, weil wir haben das Geld dieses Mal den Leuten direkt in die Hand gedrückt. Ja, und viel Geld ging während der Corona zum Beispiel auch an Unternehmer, die es nicht wirklich gebraucht haben. Ja? Der Kurz hat damals gesagt, um die Leute zu schockieren, also der damalige österreichische Bundeskanzler hat gesagt, bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber inzwischen kennt jeder jemanden, der sich von dem Corona-Hilfsgeld einen zweiten Range Rover geleistet hat. Ja? Oder irgendwo das Wochenendhaus renoviert hat. Ja? Und das ist natürlich Geld, das in die Wirtschaft gekommen ist und auf das wir auch konditioniert wurden. Die Kreditgarantien sind das Nächste. Ja. Die Notenbanken heben die Zinsen, da kommen irgendwelche Landeshauptleute und Lokalpolitiker und sagen, ja, das ist mir ziemlich egal, ich mache eine Kreditgarantie für meine Häuselbauer, weil die müssen mich ja wählen. Mhm. Ja. Und das würde ja bedeuten, dass deswegen kommt, ich sehe dahinter auch eine Motivation für den digitalen Euro, weil die Notenbanken in einem Abwehrszenario eigentlich versuchen, wieder Kontrolle zu bekommen, die ihnen entglitten ist. Und ich vermute, dass die Politiker entweder bewusst oder unterbewusst nicht so blöd sein werden, aus ihrer Sicht, den Notenbanken diese Kontrolle wieder zu geben. Ich glaube, dass wie du oft gesagt hast, wenn das Ketchup einmal raus ist, kriegst du es nicht mehr rein. Das Ketchup ist raus. Das heißt, ich gehe eigentlich auch davon aus, weiß nicht, ob du zustimmst, dass die Inflation hoch bleibt.
Also wir sehen jetzt
über die nächsten 10 Jahre
anhand der Break-Even-Rates, ja, dass die Inflationsraten sind massiv zurückgekommen und Rezessionen sind eigentlich immer disinflationär. wir haben gesehen, dass der Höhepunkt des Basiseffekts, den sehen wir eigentlich jetzt im Juni, Juli in Europa zumindest. Das bedeutet, wir vergleichen ja immer Year on Year, und wenn es dann heißt, in den Zeitungen oder ORF.at hat dann zum Beispiel geschrieben, die Inflation fällt, ja, das ist absoluter Schwachsinn, ja, weil die Inflationsrate fällt.
Ja, ja, klar.
Aber wir sind jetzt noch immer nicht in der Deflation, klarerweise. Ja, ja. Aber die Inflationsraten sind zurückgekommen. Das schafft natürlich auch für die Notenbanken ein bisschen mehr Spielraum wieder, weil die können sagen, okay, wir haben die Inflation besiegt, ja, wir haben jetzt wieder Überhand. Meine These ist ein bisschen, dass es Inflationswellen geben wird, wie in den 1970er Jahren. Es gibt nach wie vor sehr, sehr starke deflationäre Kräfte, Technologie. Jeff Booth, ja, kennen und schätzen wir beide. Die ganze AI-Welle ist ganz stark deflationär. Die Dinge kosten einen Bruchteil nur noch. Ja. Wir sparen irrsinnig ein, es steigt die Produktivität. Das ist ein deflationärer Treiber, aber dann gibt es eben Treiber wie die Demografie. Das sehen wir am Arbeitsmarkt ganz, ganz stark, dass die Arbeitnehmer eine irre Macht haben gegenüber den Arbeitgebern.
Man sieht das ja jetzt schon.
Natürlich, ja.
Also mit jedem Unternehmer, den du redest, sagt, egal in welcher Branche, er findet keine Mitarbeiter. Ja.
Man nennt das eben auch Labor Hoarding, das heißt, man haut die Leute nicht raus, weil man eben weiß, okay, wenn dann wieder der Abschwung zu Ende ist, ja, und der Aufschwung kommt, ich finde keine Leute mehr. Das heißt, man hortet quasi die Arbeitskräfte, auch wenn sie jetzt im Moment immer weniger zu tun haben, ja, in vielen Branchen. Das dann eben, wie gesagt, dieser immer stärkere fiskalische Stimulus, ja. CBDCs wären natürlich auch fantastisch, weil dann kannst du sagen, okay, jetzt ist der Wirtschaftsabschwung da, jetzt überweise ich dem Nico da ein paar tausend E-Euros auf sein Konto. Er muss sie aber möglichst bald ausgeben, weil sie verfallen ja an Wert. Also das kannst du schon auch ein bisschen nutzen in diese Richtung.
Ich wüsste ja, was ich kaufe.
Gold.
Ja, naja.
Auch. Und dann gibt es noch viele andere strukturelle Faktoren, ja, all diese ganze Deglobalisierung, ja, Friendshoring, Nearshoring, ich glaube, das wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, aber wir sehen schon, dass es diesen Trend gibt, wieder die Produktion von wichtigen Produkten in die eigene Hemisphäre zu holen, das ist natürlich wesentlich teurer, wir sehen es Greenflation, ja, ganz, ganz eindeutig, ja, wir können natürlich unser Energiesystem komplett umstellen, aber zu welchem Preis, das muss man sich auch bewusst sein. Also da gibt es viele strukturelle, inflationäre Treiber, die einfach stärker sind als die deflationären Kräfte. Deshalb meine These eben jetzt einmal weiterhin ein bisschen Disinflation, rückläufige Inflationsraten und dann irgendwann einmal, wenn die Rezession da ist, wahrscheinlich so viertes Quartal 2023, allerspätestens. Ich glaube, dann wird man wieder verstärkten fiskalischen Stimulus sehen. Ja, man wird geldpolitischen Stimulus sehen. Man darf nicht vergessen, im nächsten Jahr sind in den USA Wahlen sehr, sehr stark umkämpft. Auch da sehen wir natürlich diese brutale Polarisierung wie überall. Und das wäre so ein bisschen mein Szenario. Also jetzt rückläufige Inflationsraten, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau, auf einem zu hohen Niveau. Dann werden die Notenbanken wahrscheinlich weniger restriktiv werden müssen aufgrund der rezessiven Tendenzen. Und das wird eigentlich den Boden bereiten für die nächste Inflationswelle.
Die technologische Deflation drückt die Inflationsraten ein bisschen, aber sie hilft natürlich in der Praxis aus System, dem System gar nicht. Sie befeuert es ja nur noch. Weil ich natürlich dann, wenn ich weniger Geld ausgebe für gewisse Dinge im Leben, habe ich mehr Geld übrig für die Dinge, die eben von der technologischen Deflation nicht betroffen sind. Deswegen gebe ich mehr Geld aus für Essen, Reisen und die Dinge, die knapp sind. Ja, da fließt dann die Kohle rein. Das heißt, du hast dann die Kohle ist ja da, also das Geld ist ja da. Ne? Das wird auch gedruckt und produziert und so weiter. Und wie du sagst, es kommt, der nächste Stimuluspaket kommt garantiert. Jetzt haben wir uns halt ein bisschen von den Zinsen auch überraschen lassen. Haben viele gesagt, das können es nie so hoch drücken oder nur hoch drehen, die Zinsen. Aber jetzt ist ja die Inflation dann, wenn es runtergeht mit der Rezession, wird es dann offiziell für beendet erklärt.
Ja, die Frage ist
halt,
wem dann der schwarze Peter zugeschoben wird. Ja. Also es werden wahrscheinlich jetzt nicht die Notenbanken sein, die für den nächsten Crash verantwortlich sind, sondern wer auch immer.
Aber ganz ehrlich, es tut mir leid, die Notenbanken müssen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden. Ja? Weil sie sind schuld. Und dieser ganze Bullshit, ich meine, hast du jeden Tag auf Twitter, jetzt holen sie schon raus, irgendwie, keine Ahnung, jetzt das neue Zelda-Game ist jetzt schuld an der Inflation, weil das so hoch bepreist wird. Oder
das Beyoncé-Konzert.
Das Beyoncé-Konzert war schuld an der Inflation. Ich meine, die sind ja komplett wahnsinnig, und solche Narrative zu präsentieren. Aber ja, die Leute fressen es offenbar. Keine Ahnung, ja.
Ja, man kann, wenn man es, glaube ich, einmal verstanden hat, es ist ja eine Einbahnstraße. Ich glaube, wenn man mal sich bewusst ist, wie wichtig Sound Money ist, ja. Nicht nur, wir reden jetzt da vielleicht oft über die Kapitalmärkte und Veranlagung und so weiter, aber das ist ja zentral für alle möglichen Bereiche unseres Lebens, unseres Zusammenlebens, ja. Und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein einmal hat, ja, dann geht man auch nicht mehr zurück, ja. Also es ist eigentlich eine natürliche Einbahnstraße, und ich glaube, mit jedem Crash, ja, wird der Strom in diese Richtung größer werden. Ja. Und ich glaube, das sieht man ja auch eigentlich bei Gold. Leute, die Gold verstanden haben, denen ist es relativ egal, ob der Goldpreis jetzt bei 1950 ist oder bei 1870. Ja, da redet man nicht großartig darüber. Man
weiß, Bitcoin genauso.
Bei Bitcoin genauso, ja. Wobei man auch sagen muss, mit jedem Zyklus, ja, verändert sich das relativ stark. Ja. Es gibt dann wieder, wenn wir neue Allzeithochs machen, ja, und jetzt im Moment schaut es ja eigentlich wirklich sehr spannend aus, aufgrund der ETFs etc. Also ja. Es kommt jetzt eigentlich eine neue Käuferschicht wieder dazu.
Das ist der Unterschied zwischen Gold und Bitcoin, dass Gold schon immer da ist und Bitcoin neu ist, und deswegen hast du ständig diese hysterischen Übertreibungen,
genau.
Und auch diese Narrativgeschichte, wo dann irgendwas auf die Schnelle aufgekocht wird und nachher wird gesagt, naja, vielleicht hat das doch nicht gestimmt und so, aber am Ende des Tages, der Markt regelt das schon.
Aber die es richtig checken, ja, die denken sich, wenn es mal runtergeht, hey, geil, ja.
Ja, ja.
Ich kann jetzt mehr Bitcoin, mehr Gold für mein Geld kaufen, ja, und agieren da eigentlich antizyklisch, während diejenigen, die es eben nicht checken, ja, die eben rein jetzt das Momentum spielen, ja, die vielleicht Glücksritter sind, ja, die einfach nur den schnellen Reibach machen wollen, ja, die kaufen extrem prozyklisch, ja, und wenn es raufgeht, dann kaufen sie wie verrückt, ja, und je weiter es raufgeht, desto mehr Leverage nehmen sie, und wenn es runtergeht, ja. Ja, dann sind sie im Tal der Tränen. Ja.
Das ist natürlich bei Bitcoin die Sache, ja, klar, natürlich, wenn es runtergeht und du kaufst den Dip, freut man sich, klar. Aber am Ende des Tages, wie du richtig gesagt hast, und das hat auch was mit der Zeitpräferenz und so zu tun, das eigentliche Feature ist, dass es uns die Möglichkeit zurückgibt, zu sparen und zu planen. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Ja? Jetzt, du hast jetzt die Inflation, du hast es ja gesagt, Demografie. Jetzt gehen die Babyboomer alle in Pension, sitzen auf Kohle und hören in der Zeitung permanent, die Inflation frisst das weg. Das heißt, sie denken sich, naja, klar fahre ich auf Urlaub, genieße ich noch mein Leben. Das wird jetzt ausgegeben. Ja. Oder du gibst das dann die jungen Leute weiter, die es auch ausgeben, weil sie es ausgeben müssen. Ja? Also, und du hast ja, du siehst überall in der Bevölkerung auch schon diese Gegenbewegungen zu dieser hohen Zeitpräferenz. Nicht? Die Klimabewegung ist nichts anderes als eine Gegenbewegung zur hohen Zeitpräferenz. Ja? Mhm. Die Leute, die Degrowth-Bewegung, ja? Die Leute, die sagen, wir wollen wieder ein einfaches Leben, wir ziehen aufs Land, bla bla bla. Ja? Ist alles eine Gegenbewegung. Und selbst die ETF-Sparer, so ist Finanzfluss, hat über eine Million Follower mit dem Jack-Bogle-Prinzip. Auch das ist eine Gegenbewegung im Grunde zur hohen Zeitpräferenz. Und Bitcoin ist die extremste Gegenbewegung dazu. Aber ja, es geht gar nicht darum, wie viel Bitcoin du hast. Das ist eigentlich auch so eine Spekulations-, fast schon Fiat-Denke, würde ich fast sagen. Es geht darum, dass du mit Bitcoin ein System hast, mit dem du wieder in die Zukunft planen kannst. Mhm. Und wir sind aber noch in einer Phase, wo du sehr, sehr, du musst schon ein kompletter Freak sein, das auch wirklich zu tun. Weil es ist noch so jung, wie du richtig sagst. Ja, das meine ich, sage ich mit aller Liebe. Alle Leute, die hier zuhören, sind solche Freaks. Oder Psychopathen, wie wir auch gehört haben aus den Medien. Nicht alle Bitcoiner sind Psychopathen. Also. Aber die Meme-Kraft von Bitcoin ist, glaube ich, enorm stark und wird also so, was die Narrative und die Dominanz von Bitcoin, wenn es jetzt wieder raufgeht in den Medien, wird das wieder ein Getöse.
Nein, das Interessante ist eigentlich, dass wir jetzt so in der Goldwelt, bin ich nach wie vor immer einer der Jüngsten. Ja. Aber in der Bitcoin-Welt sind wir schon eher so die alten Säcke, kommt mir fast vor.
Die Dinosaurier.
Ja. Und das finde ich dann aber schon auch interessant, wenn dann ein 17-jähriger Bitcoiner mit einem 80-jährigen Goldbug spricht, ja. und die am Ende des Tages draufkommen, hey, komplett das Gleiche, ja? Ja. Vielleicht unterschiedliche Schattierungen, ja. Aber es ist dann, das finde ich ja auch schön an irgendwelchen Meetups und Konferenzen, ja, dass eigentlich die Szene, und das ist sicherlich in der Bitcoin-Szene ganz anders als in der Gold-Szene, dass es da so richtig wurdelt, ja, dass da so eine Aufbruchstimmung da ist, ja, dass man eigentlich nur Opportunitäten sieht, ja. Und im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, durch eine Krise, wie die auch immer ausschauen mag, ja, ob das jetzt eine Währungskrise ist, Hyperinflation eben, Bürgerkrieg, all diese Dinge, die wir uns eigentlich gar nicht ausmalen wollen, aber wahrscheinlich, man darf jetzt auch nicht naiv sein, man darf das jetzt nicht komplett negieren, aber man will da eigentlich sein mühsam Erspartes über diese Phase drüber bringen, ja, und dann natürlich auch investieren, ja. Es benötigt dann eben Unternehmer, es benötigt Investoren, ja, die dann eigentlich einen Wiederaufbau ermöglichen, ja, die Kapital haben für so einen Wiederaufbau, ja, die auch die ökonomische Weitsicht haben, ja, das Unternehmertum, ja, auch den unternehmerischen Spirit einfach was anzupacken, ja. Aber dafür musst du eben dein Kapital über so eine Übergangsphase durchbringen.
Alright. Ron, ich glaube, dass die Übergangsphase länger dauern wird, als wir glauben. Und die Roaring Twenties haben gerade erst begonnen. Und die Zeit der hohen Zeitpräferenz. Wie hast du es genannt? Was war deine
Vorwahl? Hedonistischer Demonstrativkonsum. Es zieht noch immer, ja?
Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Genieß deinen eigenen hedonistischen Demonstrativkonsum ein bisschen.
Ja,
und wir sehen uns spätestens im Herbst, wenn wir wieder einen Podcast aufnehmen, beziehungsweise schon ins nächste Jahr schauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir könnten jetzt locker 2 Stunden weiterreden, aber...
Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben.
Es ist mehr als 1,5 Stunden fast schon. Ja, und ich hoffe, für diejenigen, die jetzt sagen, ja, redet weiter, sage ich nur, ein guter Urlaub ist der zu früh zu Ende gegangen ist. Wenn du 2 Tage zu lange dort geblieben bist, fährst du sicher nicht mehr hin. In dem Sinne, vielen Dank, Ronny. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Danke, Nico. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.